Also, dann herzlich willkommen zum Chaos-Seminar des CCC Ulm im Juni 2011. Heute wird das Chaos-Seminar gehalten vom Berend. Hallo, vielen Dank für dein Seminar schon mal. Und es geht ums Schlösseröffnen. Ich würde mal sagen, viel Spaß damit. Ich übergebe. Ja.
Okay, weiß jetzt nicht, funktioniert der Sound so? Okay, wunderbar. Also, der ein oder andere wird mich vielleicht noch kennen, ist allerdings ein paar Jahre her, dass ich mein letztes Chaos-Seminar hier gehalten habe. Mein Name ist, wie gesagt, Berend Eggers, ich war hier länger beim CCC Ulm aktiv und bin außerdem seit mittlerweile über 10 Jahren bei den Sportsfreunden der Sperrtechnik dabei. Die Sportsfreunde der Sperrtechnik sind der einzige, mittlerweile nur noch der einzige deutsche Sportverein, der sich mit sportlicher Schlossöffnung beschäftigt. Wir haben ein bisschen gemeinsame Geschichte mit dem CCC, darum auch immer wieder gemeinsame Interessen, waren früher immer beim Kongress dabei, mittlerweile ein bisschen weniger als vorher, aber doch. Und es gibt auch immer noch gewisse Deckungsbereiche und darum freue ich mich auch sehr, dass ich heute mal wieder ein Chaos-Seminar halten kann. Ganz grob der Inhalt. Das Wichtigste sind diese zwei Punkte hier, um die wird es nämlich im Vortrag gehen. Der praktische Teil wird nicht heute stattfinden, das wäre nämlich echt zu viel geworden, aber der wird auch noch angesprochen werden, da gibt es nämlich durchaus Möglichkeiten bald. Und es geht eben, wie gesagt, es geht um Angriffe auf sowohl Schlösser als auch aufs Riegelsystem. Also es geht darum, zerstörungsfrei durch die Tür zu kommen. Interessant natürlich aus unterschiedlichen Aspekten, je nachdem, ob man jetzt einen schwarzen oder weißen Hut auf hat oder ob das zum Spaß ist. Für mich, ich gehöre jetzt in erster Linie zur Gruppe der Lockpicker, das heißt, wir beschäftigen uns damit aus Spaß, aus Spiel, aus Puzzlelaune, sag ich mal ein bisschen. Es ist natürlich ein bisschen cooler als ein normales Puzzle, so ein Schloss aufzumachen, aber für uns ist wirklich die Hauptmotivation das Schloss selber. Andere Leute, die sich natürlich auch dafür interessieren, sind zum Beispiel Schlüsseldienste. Für die spielt es eine Rolle, wenn man jetzt nachher sich die verschiedenen Techniken anschaut. Die müssen relativ schnell arbeiten. Und für die ist es zum Beispiel nicht unbedingt wichtig, nachher einen fertigen Schlüssel zu haben, solange die Tür auf ist, weil der Kunde hat den Schlüssel ja eh verloren und was soll er dann? Und damit ist das Schloss ja eh keine so gute Idee. Andere Personengruppe, die sich für das Gebiet interessiert, wären natürlich Einbrecher, wobei die meisten Einbrecher sich eigentlich auf eine Brechstange beschränken oder ähnliches Werkzeug oder mit dem Auto durchs Schaufenster fahren und innerhalb von 2 Minuten den Laden leerräumen. Aus dem ganz simplen Grund, es funktioniert, es geht schnell. Spuren hinterlässt man mit allem, also kann man auch gleich richtig welche hinterlassen. Und ja, es gibt eigentlich keinen großen Mehrwert für einen normalen Einbrecher. Natürlich gibt es Profis und das bringt uns dann zur nächsten Gruppe. Nämlich Einbrechern im Regierungsauftrag oder mittlerweile wahrscheinlich auch vermehrt im Auftrag von Konzernen, Industriespionage und ähnliches, denen es eben eher darum geht, Informationen zu beschaffen oder eventuell Prototypen. Und da ist es natürlich wieder deutlich wichtiger, dass man so wenig Spuren wie möglich hinterlässt. Es gibt kaum Techniken, mit denen man keine Spuren hinterlässt. Und auf der anderen Seite spielen so Sachen wie, was kostet das Ganze, eine eher untergeordnete Rolle. Und das werde ich noch bei den einzelnen Techniken ein bisschen erläutern. Und so als Mittelding zwischen allem, so halbböse Jungs, werden dann noch Penetration-Tester zu nennen. Da haben wir auch einige in unseren Reihen. Also die Leute, die die bösen Jungs spielen, um zu schauen, wie sicher so eine Installation ist. Erstmal haben wir jetzt die Angriffe auf das Riegelsystem. gehören mit zu den wichtigsten Techniken überhaupt, gerade im Alltag, weil dieses Schnapper wegschieben ist das, was ich mache, wenn ich jemandem die Tür aufmache, der die Tür zugezogen hat. Ich hatte jetzt gerade erst vor ein paar Wochen wieder einen Fall, wo dann ein Freund vom Freund im Morgenmantel im Treppenhaus stand und da habe ich mir eben so eine Öffnungskarte, wie man sie hier sieht, das ist einfach eine flexible Plastikkarte genommen, die wird zwischen Tür und Rahmen eingeführt, legt sich dann so hier rein und man sieht hier den Schnapper, der das Ganze zuhält, den kann man damit auf die Seite schieben und ist innerhalb von 2 Sekunden drin. Das funktioniert bei fast allen Türen, die nur zugezogen sind, die nicht abgeschlossen sind, weil da halt eben nur der Spanner die Rolle spielt, der das Ganze zuhält. Es gibt ein bisschen Komplikationen, das sieht man zum Beispiel bei einigen Türen hier in der Uni, da gibt es einen sogenannten Doppelfalz, also wir haben hier nicht so eine einfache Kante, sondern so eine doppelte Kante, wo man mit der Karte sehr schwer durchkommt. Dafür gibt es einen sogenannten Spiralöffner, den man hier sieht, das ist jetzt so wellenförmig in 2D gezeichnet, das ist eben eine Spirale, die man nach und nach in diesen Spalt reinschrauben kann. Der drückt dann auch wieder auf den Spanner drauf und es ist offen. Wenn wir eine Tür haben, wo der Spanner relativ schwergängig ist, gibt es solche Öffnungsspachtel, die man dann eben mit ein bisschen mehr Gewalt einsetzen kann. Und auch sehr praktisch sind solche Nadeln, die man sich sehr einfach, also die gibt es auch im Fachhandel zu kaufen, aber das ist halt 1 bis 1,5 mm Federstahl, das hat man sich sehr schnell selber gebogen. Als nächstes geht es darum, in irgendeiner Form die Griffe auf der anderen Seite der Tür zu betätigen. Ich stehe ja normalerweise, wenn ich öffnen will, auf der Seite, wo ich keine Klinke habe, die funktioniert. Also muss ich schauen, dass ich irgendwie die andere Seite bewegen kann. Ein schönes Werkzeug ist hier die sogenannte Türklinkenangel. Das ist hier einfach so ein langer Draht, den ich langsam unter der Tür durchfädeln kann. Das hier ist ein Stahlseil oder eine stabile Schnur. Das heißt, wenn ich diesen Draht eingefädelt habe, dann ist er erstmal in gerader Position. Ich kippe ihn auf die Klinke rüber, ich ziehe an der Schnur und ziehe damit die Klinke runter. Funktioniert auch sehr gut, funktioniert zum Beispiel auch wunderbar. Ich kann da sonst was in der Tür drin haben. Ich kann zum Beispiel was, eine Situation, die man häufiger in Firmengebäuden hat. Ich kann da irgendwelche Elektronik im Schließzylinder haben. Aber es muss eigentlich immer von innen, gerade in so einer Situation, aufschließbar sein, damit man im Notfall schnell rauskommt. Und darum geht es auf alle Fälle auch, wenn ich die Türklinke betätige. Darum kann ich da irgendwie die tollsten Hochsicherheitsschlösser in dem Fall umgehen, wenn ich das einsetzen kann. Ein anderes Werkzeug sieht man hier. Das ist leider ein bisschen unscharf jetzt auf dem Bild. Ich habe da kein besseres gekriegt. Das ist ein umklappbarer Metallstab, den man durch das Loch vom Türspion schieben kann. Also wenn man mit einer normalen Installation zu tun hat, das heißt, man steht halt im Treppenhaus jetzt meinetwegen, da muss man diesen Türspion normalerweise rausreißen, das heißt, der Türspion ist danach kaputt. Oder was es auch bei manchen Schlüsseldiensten gibt, die stehen dann vor einer Tür ohne einen Türspion und fangen dann an, dem Kunden noch, wollen Sie nicht einen neuen Türspion haben? Und dann wird das Loch gebohrt und gleichzeitig geöffnet, ist dann gleich nochmal eine ganz andere Rechnung. Interessant kann sowas außerdem sein, wenn wir zum Beispiel ist es bei bestimmten Firmen, die Konferenzräume haben. Die bauen manchmal einen Türspion ein, verkehrt rum, damit man von außen in den Raum reinsehen kann, ob der belegt ist. Und damit habe ich sozusagen die Innenseite des Türspions vor mir und die Innenseite kann ich normalerweise einfach abschrauben. Das heißt, wenn ich in so einen Raum rein muss, rein möchte, ist das auch eine Variante. Und solche Sachen gibt es natürlich nicht nur für Türen. Das hier ist ein sogenannter Kippfensteröffner, um eben ein Fenster, das zu ist, aber auf Kipp ist, zu öffnen. Das heißt, man greift an der Seite rein, schiebt dieses Rohr hier über den Griff. Dann haben wir eine Kordel auf der Seite, die wir ziehen, damit das Fenster zugezogen wird. Weil es lässt sich ja normalerweise nur öffnen, also der Hebel lässt sich nur umlegen, wenn das Fenster zugezogen ist. Und sobald es eben zugezogen ist, ziehe ich auf der Seite, bringe den Hebel in die Öffnungsposition und kann das Fenster ganz normal öffnen. Das ist jetzt schon, ja, also das ist jetzt eine Variante, die wird verkauft für auch gar nicht so viel Geld. Also prinzipiell ist das halt ein bisschen Schnur und ein Gartenschlauch. Wenn man so in einem totalen MacGyver-Szenario ist, wir hatten auch schon Leute, die das relativ überzeugend mit Gaffertape hingekriegt haben. Also auf der Seite rumgegriffen, den Griff mit Gaffertape umwickelt, ein Stück hier raus, ein Stück dann oben lang geführt und haben damit auch das Fenster aufgemacht. Also das ist eine sehr schöne Technik. Und das hier, das ist jetzt so die letzte Variante gerade für sogenannte Fluchttüren. Habe ich bei uns noch nicht so viel gesehen, ist aber im Kommen, habe ich das Gefühl. Das heißt, hier hat man gar keine Klinke mehr, sondern eben so eine lange Panic Bar, nennt man das, also so ein langes Drückfeld einfach, da drückt man eben drauf und dann geht die Tür auf. Und wenn man das geschickt macht und außerdem einen Türfalz hat, wo man das Werkzeug durchkriegt, dann kann man da auch öffnen. Gelegentlich ist es auch so, dass es hier zwei Flügeltüren sind. Das heißt, die Türen gehen sozusagen nach der Seite und nach der Seite schwenken die auf. Und dann ist es meistens noch wesentlich einfacher, ein Werkzeug durchzukriegen. Und noch ein bisschen mehr Riegelsysteme. Wenn wir jetzt von Häusern weggehen und zum Auto gehen, da ist die verbreitetste Öffnungstechnik für ein Auto eigentlich immer, dass man in irgendeiner Form auf das Gestänge geht. Das heißt, hier den Schließzylinder selber, da macht der Öffnungstechniker dann gar nichts dran, sondern führt hier einen Draht rein, indem er in diesem Fall hier diesen Hebel, der normalerweise durch das Drehen des Schließzylinders betätigt wird, betätigt er jetzt halt mit dem Draht, drückt runter und damit wird die ganze Schlossmechanik betätigt und die Tür geht auf. Da gibt es die tollsten Drahtvarianten für jedes Automodell und teilweise dann noch für jeden Jahrgang einen anderen Draht. Werden in schönen großen Sets verkauft, aber das Prinzip ist meistens relativ ähnlich. Es gibt welche, die gehen auf das Schlossgestänge, es gibt welche, die drücken irgendwo das Knöpfchen hoch, es gibt welche, die gehen über das Fenster rein und ziehen das Knöpfchen hoch, hat man vielleicht auch schon gesehen, also 1000 Varianten. Und das letzte Beispiel, was ich jetzt hier für Riegelsysteme habe, das hier ist eine häufige Konstruktion von einem Schreibtischschloss. Also so ein Schubladenschloss, das eine Schublade verriegelt, die man halt nur rausziehen kann, wenn man aufschließt. Wir haben hier das Schloss. Dieser etwas dunklere, schraffierter Teil, der ist drehbar, lässt sich nur drehen, wenn der passende Schlüssel steckt. Das verhindern normalerweise diese Stiftpaare. Wenn ich die mit dem passenden Schlüssel richtig anordne, dann kann ich das drehen. Was ich allerdings auch machen kann, hier dargestellt, ich kann mit einem spitzen Metallfühler da reingehen in diesen kleinen Spalt hier und es einfach von Hand runterziehen und erspare mir damit eben wieder einen Haufen Pickarbeit. Weil manchmal können auch so kleine Schlösser furchtbar widerlich sein, ist so meine Erfahrung. Und da ist man dann für solche Abkürzungen ganz dankbar. Eine sehr ähnliche Konstruktion findet sich außerdem in Vorhängeschlössern, in einigen zumindest. Manche haben dann hier hinten ein Schloss drin, eine Abdeckung drin, damit man nicht direkt hier reingreifen kann. Gerade etwas preiswertere Schlösser allerdings oft nicht. Und die kann man dann auch einfach mit so einem angespitzten Fühler einfach aufziehen, ohne da irgendwas picken zu müssen. Jetzt gehen wir schon zu Angriffstechniken für das eigentliche Schloss selber. Das ist ein bisschen umfangreicher. Das meiste bis hier sind eigentlich alles normale mechanische Schlösser, wie man sie kennt. Und am Ende gehe ich noch ein kleines bisschen auf Angriffstechniken ein, die mittlerweile, ja eigentlich schon seit einer Weile eingesetzt werden, gegen elektromechanische Schlösser, gegen RFID-Anlagen, lauter so ein Zeug. ausspähen. Das ist natürlich die einfachste, die praktischste Variante, ist sehr beliebt bei Öffnungsteams, die eben für Behörden zum Beispiel arbeiten, weil man am Ende einen Schlüssel rauskriegt. Das heißt, man schickt am Anfang in irgendeiner Form Spezialisten ins Feld, die dafür sorgen, dass man Informationen sammelt, um einen Schlüssel herzustellen. Und nachher kann man diesen Schlüssel dann einfacherem Personal in die Hand drücken, weil solche Spezialisten sind sehr teuer und ziemlich rar. Also sowohl teuer im Sinne von Zeit als auch im Sinne von Geld. Und dann kann man nachher die Spezialisten zu was Nützlicherem schicken. Und das normale Personal hat halt Schlüssel für das Zielobjekt. Das hier ist aus einem schönen Paper, das ist 2008 rausgekommen. Da haben sich ein paar Leute, ich weiß die Uni leider nicht mehr genau, aus den USA dran gesetzt und haben sich A überlegt, wie weit kann man sowas eigentlich ausreizen. Man sieht hier, diese Schlüssel wurden in diesem Auto hier aus ordentlicher Entfernung fotografiert und nachher, hier wurde der korrekte Code des Schlüssels, also weil Schlüsseltiefen, diese Einfrästiefen hier sind relativ standardisiert und wurde der korrekte Code ermittelt, das heißt, es wurde anhand dieses Bildes nachher ein Schlüssel hergestellt, der das Zielschloss auch geschlossen hat. Und das Schöne in dem Beispiel, was so auch das Neue war und das, was auch eine Publikation gerechtfertigt hat, ist, dass sie nicht nur rangegangen haben, okay, wir haben jetzt ein Bild und dann messen wir mal ein bisschen dran rum, sondern die sind da auch ein bisschen mit Bildbearbeitung rangegangen, haben da verschiedenen Störfaktoren Rechnung getragen, also dass man halt einen Schlüssel zum Beispiel nur schräg ins Bild kriegt und lauter solche Sachen, haben das schön automatisiert. Darum jetzt ausspähen allgemein. Das Optische hatten wir schon. Einerseits fotografieren, was auch geht, gerade bei Leuten, die wirklich Erfahrung haben auf dem Gebiet. Wenn die einen Schlüssel einigermaßen aus der Nähe sehen von einem gängigen Schloss, dann können die dir auch so sagen, okay, schöne Hausschlüssel, 357189. Das ist dann halt die korrekte Schließung. Und dieses Wissen reicht in den meisten Fällen aus, um einen passenden Schlüssel sich selber herzustellen. Die zweite Variante, um die Informationen irgendwie zu transportieren, ist eben einen Abdruck nehmen. Das hier ist jetzt ein Tipp, den habe ich von einem Bekannten. Die Firma Wrigley stellt also schöne Abdrucknehmstreifen her. Das kann man dann hier mit einer Schieblehre sich alles ausmessen. Anhand dessen kann man auch wunderbar einen Schlüssel feilen. Und man kann natürlich nicht nur einen Abdruck nehmen, auf dem man diese Einschnitttiefen gespeichert hat, sondern man kann richtig für eine Gussform einen Abdruck nehmen und hat damit dann nicht nur die Informationen, wie der Schlüssel, also wie die Tiefen sein müssen, sondern hat auch gleichzeitig dieses Seitenprofil sich gut abgespeichert und kann eben da gleich einen Schlüssel gießen, anstatt dass man dann großartig mit Pfeilen hingehen muss.
Brauche ich da beide Seiten vom Schlüssel oder reicht eine Seite auch aus?
Okay, also ob man beide Seiten braucht oder ob eine Seite ausreicht, das hängt ein bisschen vom Zielschlüssel ab. Die meisten Schlösser, die so im Einsatz sind, die haben frei verkäufliche Rohlinge und damit brauchst du eigentlich wirklich nur diese Einschnitttiefen. Es gibt zum Beispiel, wenn man an größere Schließanlagen geht, schönstes Beispiel ist hier die Uni, wo eben diese Rohlinge kriegt man nicht im freien Handel. Und wenn ich so einen Schlüssel herstellen möchte, brauche ich entweder einen richtig dreidimensionalen Abdruck, damit ich nachher gießen kann, oder zumindest die Informationen auch, wie die Einschnitttiefen für das Profil sind. Oder ich muss halt hingehen mit einem länglichen Metallstück und muss das so erstmal so lange zurechtfeilen, bis es ins Schloss passt und danach die Einschnitte noch drauf machen. Geht aber prinzipiell alles. Also wenn man gut feilen kann, kann man eigentlich fast jeden Schlüssel duplizieren. Es gibt ein schönes Bild, das habe ich jetzt hier gerade nicht drauf, das habe ich in einem anderen Vortrag gesehen. Das war meines Wissens in den 80ern, wo holländische Phone-Freaks auf was für Wegen auch immer einen Schlüssel gekriegt haben für größere Verteilerstationen oder Verteilerschränke, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und das war eine Generalschließung, das heißt, jeder normale Telefontechniker von der Telefongesellschaft hatte einen Schlüssel und konnte damit jeden Verteilerkasten, der ihm begegnet, aufmachen. Für einen Phone-Freak ist so ein Schlüssel natürlich traumhaft. Dann hatten die allerdings das Problem, dass das eben so ein Rohling war, an dem man nicht rangekommen ist, der nicht frei verkauft wurde. Und entweder ist es so, dass man mit solchen Schlüsseln zwar zum Schlüsseldienst gehen kann, wenn man einen guten hat, der will dann eine Identifikationskarte sehen, sonst fertigt er keine Kopie an. In vielen Fällen ist es dann aber auch so, dass der Schlüsseldienst sagt, okay, kommen Sie in einer Woche wieder oder in zwei, dann haben Sie Ihre Kopie. Und der fordert nur noch mit der Nummer von dieser Identifikationskarte weitere Kopien beim Hersteller an, weil der Schlüsseldienst selber auch nicht die Maschinen hat, um die Schlüssel schnell nachzufertigen. Was einem da eben helfen kann, ist einerseits das Abdruckverfahren. Das hier ist jetzt eine Abbildung, wie man so eine fertige Form präpariert, bevor man gießt. Angeblich aus einem Handbuch des CAA. Ich bin mir nicht sicher, aber die Technik funktioniert. Also man hat hier eben so zwei Zapfen, die dafür sorgen, dass die Form auch schön aufeinander sitzt. In dem Fall haben die da Ton genommen. Und das Ganze wird dann noch mit Talkum eingestrichen, bevor der Schlüssel reinkommt, damit er eben nicht kleben bleibt, damit man eine gute Kopie kriegt. Das funktioniert für die meisten Standardschlüssel ziemlich gut. Also wie man es hier jetzt auch so ein bisschen sieht, die einfach nur solche Einfräsungen haben von unten, wo die Stifte reinkommen. Wenn man jetzt modernere Systeme hat, wo der Schlüssel einfach deutlich komplizierter aussieht, wo eventuell auch auf mehreren Ebenen Stifte reingreifen, dann kann es sein, dass einem so ein normaler Abdruck nicht mehr hilft. Was man dann einsetzen kann stattdessen, sind Systeme auf Silikonbasis. Das heißt, man nimmt ein Zwei-Komponenten-Silikon, das man anmischt. Das sind halt flüssige Komponenten, die rührt man zusammen. Dann hält man den Schlüssel da rein. Eventuell bestreicht man ihn vorher mit ein bisschen Öl oder mit was anderem, das dafür sorgt, dass er nicht so haftet in der Form nachher. Und das härtet bei den kommerziell erhältlichen Systemen innerhalb von 2 Minuten ungefähr aus. Danach schneidet man die Form aus, holt den Schlüssel raus und hat dann eben eine so ziemlich detaillierte, ziemlich gute dreidimensionale Form, in der man dann eben wieder gießen kann. Und damit kann man fast alle Schlüssel auf dem Markt, fast alle normalen Schlüssel auf dem Markt abgießen. Das einzige Problem an gegossenen Schlüsseln ist eigentlich einerseits, dass die Technik ein bisschen eine Sauerei ist, weil diese ganzen niedrig schmelzenden Metalle, die man dafür nimmt, weil wenn ich jetzt Stahl in so eine Silikonform gieße, dann bleibt halt nicht viel übrig von der Silikonform. Das sind so ja Blei, Cadmium, sonst was Legierung. Das heißt, die Metalle, die da eingesetzt werden, das ist eigentlich nichts, mit dem man gerne arbeitet. Darum, das ist so ein Nachteil vom Abgussverfahren. Und man braucht eben einen Originalschlüssel. Es reicht nicht, dass man ihn mal gesehen hat, man muss ihn wirklich in der Hand haben. Was man auch machen kann, wenn man in irgendeiner Form den Code hat, kann man, mittlerweile gibt es ja einige Leute, die so einen 3D-Drucker, ja okay, Leute nicht unbedingt, da zum Beispiel in Hackerspaces werden die ja immer beliebter, wenn man sie sich leisten kann oder diverse Uni-Abteilungen. Und das ist jetzt so ein Beispiel, das haben Lockpicker aus München gemacht. Das ist der Schlüssel für Handschellen der holländischen Polizei. Weil bei Handschellen ist es normalerweise auch so, da gibt es einen Schlüssel, wirklich, also halt auch von den Einfräsungen und so identisch für die gesamte Modellreihe, weil ein Polizist mit einem Gefangenen, wenn er den übergibt, auch nicht immer noch einen Schlüsselbund übergeben kann. Darum sorgt man halt dafür, dass jede Polizeistation da genügend Schlüssel hat und darum sind die immer standardisiert. Und in dem Fall, ich bin mir nicht mal sicher, ob sie den Originalschlüssel ausgemessen haben, weil man nicht an den Rohling gekommen ist, oder ob die das sogar von irgendeiner Abbildung gemacht haben. Der Schlüssel funktioniert auf alle Fälle. Und angeblich will die holländische Polizei neue Handschellen kaufen. Ich weiß aber nicht, ob das damit in Zusammenhang steht. Was ich hier jetzt in der Liste weggelassen hatte, weil es nicht mehr drauf passte: Es gibt eine schöne Schlüsselfräse für Schlüsseldienste, die dieses, ich gehe mal kurz zurück, ich höre immer noch. Es gibt mittlerweile eine spezielle Schlüsselfräse, die diese seitliche Einfräsung abtastet und auf einem, ja, sie nennen es eigentlich Rohling, also auf einem Messingstreifen fräst. Und damit lässt sich halt auch jeder nicht handelsübliche Rohling selber herstellen. Wenn man eben gerade so einen Schlüssel hat, den man sonst nirgendwo kopieren kann, kann man damit den passenden Rohling herstellen und danach die Einschnitte hier ganz normal mit handelsüblichen Maschinen fräsen oder selber feilen. Hat übrigens für Behörden die schöne Zusatzfunktion, dass man ein Foto von einem Schloss machen kann und das Profil, das man eben vorne auf dem Schließzylinder sieht, ausmessen kann, und dann fräst einem die Maschine das auch. Die Funktion gibt es zumindest offiziell nicht für den zivilen Bereich. Schade. So. Und bevor ich jetzt zu den weiteren Beispielen gehe: Das Stiftzuhaltungsschloss, das häufig am meisten verwendete Schloss überhaupt auf der Welt und bei uns sowieso. Ganz kurz zur Erläuterung, damit nachher manche Techniken ein bisschen besser verstanden werden. Wir haben in der Standardversion, die in den meisten Türen ist, 5 von diesen Stiftpaaren drin. Die bestehen aus einem unteren Stift und einem oberen Stift und werden durch eine Feder entweder runtergedrückt oder hochgedrückt, je nachdem wie das Schloss eingebaut ist. Und der Schlüssel bewegt die eben in die passende Position, damit diese Grenzlinie hier zwischen oberen und unteren Stift, ich glaube, ich muss auf den Stab umstellen, damit diese Grenzlinie hier mit der Grenzlinie zwischen Kern und Gehäuse übereinstimmt. Also der Kern ist der Teil, der sich dreht, wenn ich das Schloss aufmache, und das Gehäuse ist das, was es in erster Linie verhindert, solange ich nicht den passenden Schlüssel reinstecke. Weil hier sieht man ja, hier ist die sogenannte Scherlinie, weil es ist eine Scherbewegung, das wir machen. Und hier sind die einzelnen Trennlinien der Stifte, das stimmt nicht überein, das heißt, wir können dieses Schloss nicht öffnen in dem Moment. Hier sieht man jetzt das Ganze richtig angeordnet oder in dem Beispiel auch. Und dieses Schloss lässt sich jetzt eben frei öffnen.
Was verhindert, dass diese unteren Stifte einfach rausfallen ins Schloss?
Die Bohrung sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Also die Einfräsung, durch die der Schlüssel reingesteckt wird, die ist schmaler als so ein Stift selber. Und die Bohrung, in der das Stift läuft, die geht nur bis ungefähr hier. Das heißt, automatisch, wenn die Feder den runterdrückt, wird er halt ungefähr so auf der Höhe gestoppt. Jetzt die erste Technik wären die sogenannten Probierschlüssel. Und das Prinzip bei Probierschlüsseln ist, dass ich sämtliche Schlüssel, die dieses Schloss öffnen können, auf eine bestimmte Anzahl reduzieren kann durch verschiedene Techniken. Theoretisch haben wir eben, wie vorhin gesehen, 5 Stifte in diesem Schloss und standardmäßig gibt es 10 verschiedene Tiefen für so einen Stift. Das heißt, wir haben 10 hoch 5 verschiedene Kombinationen. Und das ist ein bisschen viel zum Ausprobieren. Allerdings gibt es verschiedene Faktoren, die diese Menge reduzieren, die den Schlüssel, also das ist halt der theoretische Schlüsselraum und wir haben praktischen Schlüsselraum, weil ein Haufen da rausfliegt. Das ist einmal die sogenannte Maximum Adjacent Cut Specification. Das heißt, wie stark dürfen sich die Tiefen, die nebeneinander in einem Schlüssel liegen, unterscheiden. Das sieht man hier ein bisschen, weil wenn ich jetzt einen zu großen Höhenunterschied zwischen zwei solchen Stiften habe auf dem Schlüssel, dann kriege ich da andere Winkel rein. Das heißt, meine Winkel werden zu steil, der Schlüssel wird sehr schnell abgenutzt, die Bruchgefahr erhöht sich und der Schlüssel geht auch wesentlich schneller kaputt und klemmt häufig im Schloss. Darum kann ich jetzt zum Beispiel bei vielen Schlössern nicht von einer 9 auf eine 1 schneiden, sondern ich brauche zum Beispiel mindestens von einer 3 auf eine 9. Also so 6 ist ein üblicher maximaler Stufensprung. Dann habe ich bestimmte andere Kombinationen, die rausfliegen. Das habe ich mal ein bisschen... hier gezeigt. Also diese Kombination zum Beispiel, die Anordnung kann ich nicht nehmen, weil ich hier einfach mit einem Draht öffnen kann, weil ich halt einfach hier ein gerades Gefälle drin habe. Hier genauso, ich kann einen geraden Draht reindrücken und kann das auf die passende Höhe drücken. Es geht viel zu leicht auf. Hier habe ich jetzt das Problem, dass ich eben einen zu starken Stufensprung habe. Damit fliegen solche Kombinationen auch raus. Das ist erstmal die Probleme mit erlaubten Stiftanordnungen. Und ganz hier hinten habe ich jetzt noch ein Beispiel, das sieht man leider nicht ganz so gut. Wenn ich den ersten Einschnitt, also den vordersten Einschnitt, wenn ich den Schlüssel reinstecke, sehr hoch mache, habe ich hier gleich am Anfang, wo die meiste Kraft beim Drehen auf den Schlüssel wirkt, einen sehr hohen Einschnitt, sehr wenig Material. Das heißt, solche Schlüssel brechen sehr leicht ab. Darum macht man das normalerweise auch nicht. Dann habe ich außerdem verschiedene Kombinationen, die sehr ähnlich sind, sobald ich meinen Schlüssel bewegen kann. Und ein Probierschlüssel hat normalerweise deutlich weniger Material als ein normaler Schlüssel. Das heißt, der kann viel mehr wackeln und sich hoch und runter bewegen im Schloss. Das heißt, hier habe ich jetzt zum Beispiel 5, 4, 5, 4, 5. Das ist für meinen Probierschlüssel egal, ob das jetzt 5, 4, 5 ist oder ob das 4, 3, 4 ist. Dann habe ich in den meisten Spezifikationen das Verbot, dass ich dreimal die gleiche Tiefe drin habe. Und es gibt noch ein, zwei mehr Regeln und damit reduziere ich meinen Schlüsselraum schon gewaltig. Und das sind jetzt nur die Überlegungen für das theoretische Schloss, sage ich mal. Dazu kommt außerdem, dass es oftmals so ist, dass ein Schloss halt gewisse Fertigungstoleranzen hat. Das heißt, wenn ich einen Einschnitt, der jetzt zwischen, sagen wir, 2,5 und 3 mm liegt, wenn ich an dieser Stelle einen Einschnitt vornehme, der jetzt 2,75 hat, also genau zwischen den beiden Stufen ist, dann ist es oft so, dass der beide Stufen schließen kann. Und nach, wenn ich das immer weiter so treibe, kann ich den gesamten Schlüsselraum für zumindest viele Schlösser ziemlich gut reduzieren und kriege am Ende zum Beispiel sowas raus. Das ist ein Probierschlüsselset für Autoschlösser. Habe ich selber, funktioniert erfahrungsgemäß sehr gut. Und es gehört halt dazu, man steckt die halt erstmal so rein, man wibbelt die noch ein bisschen rum, man verkantet die ein bisschen nach oben, ein bisschen schräg und irgendwann gehen die meisten Schlösser damit auf. Dann so ein bisschen die Königsdisziplin und das, was auch als Hobby, finde ich, am meisten Spaß macht, ist das Lockpicking. Das werde ich jetzt nur so ein bisschen oberflächlich erläutern, weil wir haben noch ein paar Techniken vor uns. Das Grundprinzip des Pickings ist, dass ich den Schließmechanismus, welche Art auch immer, man kann viele Mechanismen picken, verkante. Das sieht man jetzt hier oben wieder. Das ist jetzt unser Schloss in der Draufsicht. Wir haben wieder den oberen Stift, den unteren Stift, die Feder, die das Ganze hochdrückt. Wenn ich das Ganze verkante und den Stift und diese Stifte abtaste mit einem bestimmten Werkzeug, dann fühlen sich die einzelnen Stifte unterschiedlich an, weil diese Stifte nicht exakt gleich im Schloss liegen. Das sieht man hier ein bisschen. Ganz oben hätten wir die ideale Position der Stiftbohrungen, aber wir haben eben ein reales Schloss, wir haben Fertigungstoleranzen, wir haben einen Bohrer, der vielleicht am Ende des Tages nicht mehr ganz so sauber läuft wie am Anfang. Und damit haben wir Abweichungen von dieser exakten Mittellinie. Also hier ist zum Beispiel so ein Fall, wo das relativ regelmäßig diagonal ist. Hier ist es chaotisch. Und was wir bei all diesen Abweichungen haben, die bei weitem nicht so extrem sind, wie sie jetzt da dargestellt sind, aber trotzdem ausreichen, ist ein Stift, der besonders weit außen liegt. Und wenn wir jetzt den Schließmechanismus verkanten, dann wird dieser eine Stift zuallererst eingeklemmt, während der Rest noch ganz frei in seinen Bohrungen laufen kann. Und wenn ich die jetzt abtaste, wird sich dieser eine Stift wesentlich fester anfühlen, wenn ich versuche, den zu bewegen, weil alle anderen Stifte werden ja nur durch die Feder hochgedrückt und können ansonsten frei in den Bohrungen laufen. Und dieser eine Stift ist eben eingeklemmt. Dann suche ich mir eben erstmal diesen einen eingeklemmten Stift im Schloss, drücke den runter mit meinem Werkzeug, vorsichtig, bis ich merke, da tut sich was, weil in dem Moment, wo ich diesen einen Stift auf der Scherlinie habe, kann der Stiftkern sich ein ganz kleines bisschen weiter drehen, weil der nächste Stift, der das Schloss am Drehen hindert, der den Kern am Drehen hindert, der ist ja nicht ganz so weit draußen. Das heißt, um einen Bruchteil von einem Millimeter kann sich das hier weiter bewegen und jetzt ist dieser Stift hier gefangen, weil wenn er versucht zurückzugehen, also durch die Feder hochgedrückt wird, dann stößt, weil der Kern sich weitergedreht hat, stößt er hier oben an die Kante vom Kern. Und genauso, wenn ich versuche, diesen Stift wieder mit meinem Werkzeug runterzudrücken, wird er sich nicht nur schwer beweglich anfühlen wie vorher, wo er eingeklemmt war, sondern richtig fest und hart, weil in dem Moment, in dem ich versuche, ihn runterzudrücken, versuche ich ihn ja prinzipiell hier in dieses Messinggehäuse reinzudrücken und das braucht wesentlich mehr Kraft. Und damit, dass ich eben falsch positionierte Schließelemente, dass die mir eine andere Rückmeldung geben, kann ich eben nach und nach durch meinen Kern da mich durchpicken, kann mir immer den nächsten Stift suchen und am Ende sind eben in dem Beispiel jetzt alle vier Stifte richtig ausgerichtet. Und das Schloss ist offen.
Zu meinem Verständnis ist es so, dass der Kernstift bei der Drehung des Schlosses mitgedreht wird.
Der Kernstift wird mitgedreht, genau.
Aha. Und nur wenn er dann wieder in der Ausgangsposition ist, kommt er in den ursprünglichen Schaft wieder rein.
Genau, also es ist ja so, wenn ich einen Schlüssel irgendwie um 90 Grad drehe, kann ich den nicht abziehen normalerweise, ja, weil der eben von diesen Kernstiften festgehalten wird. Und erst wenn ich dem Schlüssel eine komplette Umdrehung gegeben habe, können diese Kernstifte, wenn ich ihn rausziehe, wieder hier unten entgegen der Feder kurz reingedrückt werden und zurückspringen, wenn ich den Schlüssel abziehe.
Gibt es dann Schlösser, die zwei verschiedene Stellungen haben? Also ich muss den Schlüssel reinstecken, drehe dann um 90 Grad und dann kann ich ihn weiter reinschieben, um weitere Zylinder zu erreichen?
Es gibt Systeme, die so ähnlich funktionieren. Das ist eigentlich relativ kompliziert. Da können wir gerne nachher noch drüber reden. Jetzt, das ist die Theorie, so sieht das in der Praxis aus. Das sind jetzt verschiedene Werkzeuge mit den dazu passenden Schlüsseln. Hier oben sehen wir eben ein Standard-Pickset für einen normalen Stiftzylinder. Das hier unten sieht zwar viel komplizierter aus, ist allerdings auch ein Stiftzylinder. Der einzige Unterschied ist, dass die Stifte hier jetzt nicht nur von unten kommen, hier unten sind auch kleine Bohrungen, die sieht man auf dem Bild nicht, sondern von beiden Seiten des Schlüssels. Das heißt, wir haben solche Stifte aus drei Richtungen, die dort reingreifen und richtig positioniert werden müssen. Auf der anderen Seite ist es allerdings bei dem System jetzt so, dass wir natürlich dadurch, dass wir nur in die Seite hier reinbohren, viel weniger Spielraum haben für unsere einzelnen Bohrungen. Und darum müssen wenn solche Schlösser sehr ordentlich gefertigt sind, das ist jetzt zum Beispiel ein Schlüssel der Firma Keso. Kesos sind ziemlich gut. Nicht, gar nicht unbedingt, weil das halt so ein großartig kompliziertes System ist, sondern weil die extrem genau gefertigt sind und außerdem extrem stabil. Also auch wenn man da versucht, gewaltsam dran zu gehen, haben die einen ziemlich hohen Widerstand. Aber es gibt gerade bei diesen sogenannten Bohrmuldenschlössern, gibt es häufig billige Kopien, gerade aus Asien oder sonst irgendwelche Lizenzfertigungen, die dann ziemlich schlampig gefertigt werden. Und dann gehen diese Schlösser super leicht auf, weil man da halt nur irgend sowas reinstecken muss und ein bisschen hin und her wibbeln. Und wenn das halt, wenn ich so geringe Unterschiede habe hier, dann ist es sehr leicht, bei einem ungenau gefertigten Schloss einen Schlüssel zu simulieren und die in die richtige Position zu bringen. Dann als nächstes haben wir hier ein sogenanntes Chubb-Schloss oder Leverlock. Die werden sehr häufig im Safe-Bereich eingesetzt. Und da ist es so, wir haben einen ganz anderen Aufbau, aber wir haben hier hinten, das ist der Teil des Werkzeugs, mit dem wir sozusagen Spannung auf den Mechanismus, Schlossmechanismus geben, mit dem wir das ganze System verkanten. Und dann haben wir diesen kleinen Fühler hier, der hin und zurück bewegt werden kann, den wir dann drehen. Und mit dem können wir die einzelnen Schließelemente dann wieder abtasten und in die richtige Position bringen. Das hier ist für Autoschlösser, sogenannte Innenbahnschlösser, sieht man mittlerweile auch immer häufiger. Das heißt, diese eckigen Schlüssel, die dann, ja, so hoch komme ich leider nicht, die dann so eine komische Bahn da reingefräst haben. Das Besondere an dem Werkzeug ist in erster Linie dieser komische Griff hier, der ins Schloss eingeführt wird und der hat an einzelnen Stellen kleine Bohrungen. Das sind die einzigen Stellen, wo ich sozusagen mit meinem Pickwerkzeug da rauskomme und genau auf dem passenden Schließelement lande. Das ist halt einfach so ein bisschen Hilfsmittel. Und hier unten haben wir noch einen Autoschlüssel. Das ist das sogenannte Tibble-System. Das wird zum Beispiel bei Ford verbaut. Und das riesige Werkzeug hier besteht in erster Linie jetzt wieder hier aus der Spitze, mit dem ich meinen Mechanismus verkante. Und für jedes einzelne Schließelement, was normalerweise vom Schlüssel betätigt wird, habe ich hier eine einzelne Drehscheibe, die ich hier separat ansteuern kann. Das ist so eins der kompliziertesten Pickwerkzeuge, was ich momentan kenne. Damit kommen wir zur nächsten Technik, die Impressionstechnik. Also die was davon sicher ist und was davon unsicher ist, kann man pauschal nicht sagen, weil es, gehe nochmal kurz zurück. Es gibt hiervon welche, die immer noch so einen relativ primitiv aussehenden Schlüssel haben, aber extrem gut gefertigt sind und die sind dann ziemlich sicher und genauso, wenn man die schlampig fertigt, sind sie unsicher. Die Safe-Schlösser hier, die gibt es in 200 Euro pro Schlossqualität und die gibt es in der Qualität, die in Baumarkt-Safe reinkommt, der als kompletter Safe 25 Euro kostet. Für die Autoschlösser gilt das Gleiche. Also es ist in erster Linie nicht unbedingt eine Frage des Mechanismus, sondern wirklich eine Frage der Qualität. Autoschlösser sind da immer ein kleines bisschen im Nachteil, weil Autoschlösser die Anforderung haben, dass sie eigentlich das ganze Jahr draußen in Dreck und Regen stehen, jede Menge Zeugs abkriegen. Da werden ständig Flusen reingestopft, weil Leute ihre Schlüssel in der Hosentasche mit sich tragen und da reinstecken. Und darum sind die normalerweise deutlich ungenauer gefertigt und darum oft auch einfacher zu öffnen. Aber generell kann man sagen, es ist in erster Linie eine Frage, wie gut und aufwendig der Mechanismus gefertigt wird, egal welches Grundprinzip er hat. Dann haben wir als nächstes die Impressionstechnik. Die Impressionstechnik ist im Grunde ein verbessertes Schlüsselfeilen. Der Unterschied zu vorher ist jetzt, ich brauche keinen Originalschlüssel mehr, sondern ich nehme einen Schlüsselrohling, den stecke ich in mein Schloss rein. Der wird in dem Fall natürlich noch überhaupt nicht schließen, weil da sind keine Einschnitte drauf. Da werden alle Stifte erstmal in der falschen Position sein. Wenn ich diesen Schlüsselrohling jetzt allerdings mit einiger Kraft verkante und rauf und runter bewege, dann hinterlassen die Stifte, die an der falschen Position sind, eine charakteristische Markierung auf diesem Schlüsselrohling. Danach nehme ich ihn raus, schaue mir an, wo sind diese Markierungen. An der Stelle feile ich ein bisschen Material weg und dann fängt das wieder von vorne an. Und irgendwann habe ich eben Stifte, die an der richtigen Position sind. Und sobald ein Stift an der richtigen Position ist, wird er keine Markierung mehr hinterlassen. Also muss ich einfach nur so lange weitermachen, Markierungen nehmen und feilen, bis ich einen funktionierenden Schlüssel habe. Das ist auch der Grund, warum das eine Technik ist, die jetzt gerade wieder bei Öffnungsteams relativ beliebt ist, weil ich kriege am Ende einen Schlüssel raus. Und es ist auch, wie bei allen Techniken, natürlich eine Frage der Übungen, wie schnell das geht. Picking sieht normalerweise einfacher aus, weil man da halt nicht immer wieder was rausnehmen muss und feilen. Impressionstechnik hat dafür den Vorteil, dass es einerseits relativ systematisch ist. Das heißt, also ich habe halt einfach, ich kriege eine Markierung oder ich kriege keine Markierung, aber nicht unbedingt so ein, fühlt sich das jetzt richtig an, fühlt sich das nicht richtig an. Es ist eigentlich eine relativ exakte Sache und man kann es wesentlich besser trainieren. Und bei uns im Verein war es am Anfang so, wir haben jährlich Meisterschaften. Und wir hatten dann irgendwann die Impressionstechnik auch zu diesen Meisterschaftsdisziplinen dazugenommen. Und ich erinnere mich an den ersten Wettkampf, wo ich dabei war. Das war eine Wettkampfzeit von 60 Minuten für ein Schloss und niemand hat an dieser Zeit geöffnet. Nach 90 Minuten hat dann der Erste, glaube ich, also so grob, sein Schloss aufgehabt mit einem passenden Schlüssel, hat deswegen dann, normalerweise vergeben wir Meistertitel, der hat dann einen Siegertitel gekriegt, weil für die Meisterschaft hätte es halt die Stunde sein müssen. Ein paar Jahre sind ins Land gegangen. Die beste Öffnungszeit, die ich momentan aus einem Wettkampf kenne, ist 1,5 Minuten, um einen funktionierenden Schlüssel zu feilen, ohne irgendwelches Vorwissen. Also man kann das echt auf die Spitze bringen, wenn man sich da ordentlich reinhängt. So sieht es dann in der Praxis aus. Also wir haben unseren Rohling. Der wird auch noch ein kleines bisschen zurechtgefeilt, weil wir auf einem normalen Rohling...
Ich hätte die Frage, die Stifte hinterlassen die nur Spuren auf dem Rohling oder hinterlässt der Rohling auch Spuren auf den Stiften?
Also prinzipiell ist es, also Merksatz der Forensik, wenn zwei Sachen in Kontakt kommen, hinterlassen sie beide Spuren auf der jeweils anderen Sache. Beim Rohling ist es jetzt nicht so, ist es relativ gleichmäßig, weil der Rohling ist normalerweise Messing, Schloss ist eigentlich auch immer Messing. Von daher gibt es schon ein charakteristisches Spurenbild, aber das muss man erstmal suchen. Wenn man sich jetzt ein bisschen mehr mit der Forensik von sowas beschäftigt, wird man zum Beispiel bei den Pick-Werkzeugen deutlich bessere Spuren finden, weil ein Pick-Werkzeug ist normalerweise aus Stahl. Und wenn ich mit Stahl auf Messing rumkratze, dann hinterlasse ich halt deutliche Spuren. Da gab es auch einige Untersuchungen bei uns im Verein zu, im Zusammenhang mit mit einem polizeitechnischen Institut in Berlin, wo wir eben Schlösser aufgemacht haben und die Spuren untersucht haben. Also Grundtechnik, Impressionstechnik hier nochmal dargestellt. Am Anfang gehe ich mit einer sehr feinen Feile über den Rohling drüber, damit ich eine gleichmäßige Oberfläche habe, weil diese Markierungen tatsächlich ziemlich schwer zu sehen sind, wenn man nicht dran gewöhnt ist. Und selbst wenn man dran gewöhnt ist, ist es nicht ganz einfach. Ich nehme Markierungen ab. Ich sehe hier meine Punkte. An diesen Stellen feile ich wenig weg. Weil das Problem, was ich auch haben kann, wenn ich so viel wegfeile, dass ich über den Punkt hinaus bin, wo mein Stift in der richtigen Position ist, also wenn ich über die richtige Tiefe hinausgehe, dann ist der Stift wieder an der falschen Position und wird weiter markieren bis zum Ende, bis ich halt irgendwann durch einen halben Rohling durchgefeilt habe. Aber wenn ich eben vorsichtig bin, kriege ich am Ende den fertigen Schlüssel. Hier sieht man das bei einem Standard-Zylinderschloss. Das war, soweit ich weiß, sogar ein Foto aus einem Wettkampf. Also oben ist der Originalschlüssel, unten hier mit diesen runden Pfeilenformen. Wir nehmen dann normalerweise eine Halbrund- oder eine Rundpfeile für, eben der impressionierte Schlüssel. Hier oben sieht man nicht ganz so deutlich, wie ich das gerne hätte, sieht man einen Bohrmuldenschlüssel. Das heißt, hier sind jetzt wieder diese kleinen kreisförmigen Täler da drin. Und diese Schlüssel sind normalerweise Wendeschlüssel. Das heißt, ich kann den Schlüssel reinstecken, wie ich will. Und ich habe die notwendige Information über die Einschnitttiefen, brauche ich nur auf einer Seite. Darum muss ich den auch nur auf einer Seite zurecht feilen. Und hier kann ich dann halt einfach die ganze Länge lang feilen. Anstatt dass ich halt kleine Löcher reinbohre, kann ich da halt wirklich der Länge nach feilen. Die Schlüssel sehen danach ziemlich wüst aus, sind auch normalerweise nichts mehr, was man noch lange benutzen kann. Aber man kann zum Beispiel anhand von so einem impressionierten Schlüssel wieder Codes auslesen und einen normalen Schlüssel auf einer Maschine herstellen. Also es gibt auch für den Schlüsseldienstbedarf, haben die meisten größeren Schlüsseldienste mittlerweile Maschinen, wo man einen passenden Rohling einspannt, dann gibt man ins Programm ein, welche Tiefen, die Tiefen sind wie gesagt standardisiert, welche Tiefen man haben will, auf welcher Position, und dann legt der Fräser los und geht da immer an der passenden Stelle drauf und fräst die passende Tiefe. Das kann man noch ein kleines bisschen einfacher machen in der sogenannten automatischen Impressionstechnik. Wenn ich nämlich einen speziellen Rohling verwende, wo die Schließelemente, die falsch positioniert sind, nicht nur eine Markierung hinterlassen können, sondern das Material auch verformen können. Das ist jetzt eine Abbildung aus einem Patent, wo man so einen Kamm quasi nimmt. Da wird selbstklebende Alufolie drauf, also das Alufolie, die ist auf einer Seite mit einer auf einer Seite eine Klebeschicht, die kommt da drauf. Und wenn ich das jetzt ins Schloss stecke und wieder dran rumrüttel, da brauche ich auch wesentlich weniger Kraft als beim normalen Impressionieren, dann werden sich die falsch positionierten Stifte werden dann eben auch wieder quasi markieren. Das heißt, die werden sich nach und nach an dieser Stelle reingraben. Und wenn ich dann eben auf der richtigen Höhe angekommen bin, hören sie auf zu markieren, sie graben sich nicht weiter rein. Das heißt, dieser Schlüssel bildet sich nach und nach selber. Das funktioniert in der Praxis nicht immer so gut, insbesondere wenn wir eine Schließung haben, wo es starke Höhenunterschiede gibt, weil es natürlich auch eine gewisse Zeit braucht, dass die Dinger sich reinarbeiten, und je länger ich dafür brauche, desto eher kann es passieren, dass so ein Stift halt doch nochmal ein kleines bisschen blöd aneckt und dann das Material zu sehr deformiert und eben nach und nach weiter runterrutscht, weil er halt dann doch wieder auf der falschen Höhe ist. Jetzt hoffe ich, dass das Video funktioniert. Da sieht man das Ganze mal in der Praxis. Das ist jetzt eben wieder so ein Bohrmuldenzylinder. Der Originalschlüssel, dieser speziell präparierte Rohling, der wird mit Präzisionswerkzeug hergestellt. Also man sieht, wie fein der gearbeitet ist. Nämlich mit Hammer und Meißel hat man diese, es geht einfach, also man nimmt eben einen normalen Schlüssel und feilt das überall auf maximale Tiefe, damit man eben genügend Platz hat, dass die Stifte sich da reingraben. Und einen Schlüssel nimmt man normalerweise deswegen, um das Werkzeug herzustellen, weil dann eben die richtigen Positionen schon angezeichnet sind. In dem Fall muss er jetzt die Folie noch ein kleines bisschen präparieren, weil die Schlüsseloberfläche ja diesen Knick drin hat, die ist nicht ganz flach, darum muss er dann jetzt auch einen Knick reinmachen, damit die Folie nachher gut drauf hält. Dass er das jetzt auf beiden Seiten so rüberfaltet, hat den ganz praktischen Grund, dass es wesentlich unwahrscheinlicher ist, dass die Folie durch die Reibung gegen die Stifte dann abgerissen wird, als wenn ich das nur auf einer Seite draufklebe, weil die dann an der Spitze festgehalten wird. Da sieht man jetzt, dass eben quasi ein Rohling wiederhergestellt wurde, der überall auf quasi keine Einschnitte hat. Und jetzt die lange Öffnungsprozedur. Es muss eben relativ vorsichtig eingeführt werden, eben um die Folie wieder nicht kaputt zu machen. Jetzt wird der Schlüssel hin und her bewegt. Und jetzt ist offen. Funktioniert nicht bei allen Schlössern, funktioniert bei billigen Schlössern wesentlich besser als bei teuren, aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es sehr schnell. Und teilweise ist es sogar möglich, anhand dieser deformierten Folie noch eine Schließung auszulesen. Es geht nicht immer, weil das halt schon relativ ungenau ist, aber ab und zu kann man wirklich anhand dessen noch einen funktionierenden Schlüssel herstellen. Dann sind wir jetzt beim Dekodieren. Dekodierverfahren haben das Ziel, ein Schloss in irgendeiner Form zu vermessen und damit die Information zu kriegen, wie der passende Schlüssel aussieht. Es ist nicht so wie beim Picking, dass ich die Schließelemente in die richtige Position bringe und das Schloss dadurch geöffnet ist. Es ist auch nicht so wie bei der Impressionstechnik, dass ich einen passenden Schlüssel rauskriege. Was ich am Ende rauskriege, ist wirklich nur Information. Also ich weiß nachher die Einschnitttiefen. Und anhand dessen kann ich mir dann eben wieder einen Schlüssel selber herstellen, einen passenden. Zusätzlich gibt es auch noch relativ komplexe Pick-Werkzeuge, die mir dann, wenn ich so ein Schließelement in die richtige Position bringe, die mir dann auch gleich anzeigen, in was für einer Position, also in was für einer Einschnitttiefe dieses Schließelement jetzt gelandet ist. Und mir dann nachher habe ich nicht nur ein offenes Schloss, sondern ich habe eben auch wieder die Informationen, um Nachschlüssel anzufertigen. Die wichtigsten Verfahren dafür sind einerseits das optische Dekodieren. Das habe ich hier gezeigt am Beispiel von einer Scheibenzuhaltung. Das ist so das Prinzip, das wird am häufigsten bei Autozylindern eingesetzt. Teilweise auch so bei Briefkastenschlössern, also auch ein bisschen billigere Sachen. Es gibt allerdings auch sehr hochwertige Schlösser, die so funktionieren. Da hat man jetzt keine Stifte drin, sondern diese Scheiben, die in der Mitte ein Loch haben und an der Seite werden sie durch eine Feder hochgedrückt. Wir haben wieder das Gehäuse und den Kern. Der Kern muss frei drehbar sein, damit es offen ist. Wenn ich den Schlüssel reinstecke, dann zieht er diese Scheiben alle in die richtige Position. Das heißt, die Scheibe ist weder zu weit unten, als dass sie hier unten blockiert, noch zu weit oben, als dass sie da blockiert. Und wenn man hier die Abbildung von den Scheiben sich jetzt anschaut, da sieht man, dieses Loch ist überall ein bisschen anders positioniert. Das heißt, der Abstand vom Scheibenboden bis hier hoch ist immer unterschiedlich. Was man jetzt machen kann, man kann sich hier so ein sogenanntes Otoskop nehmen. Das verwenden Ärzte normalerweise, um in Gehörgang zu schauen oder ein Nasenloch, um Polypen zu suchen. Vorne ist ein kleiner Fühler angebracht, mit dem ich diese Scheibe runterdrücken kann. Und jetzt kann ich mir anschauen, wie viel Material habe ich hier auf beiden Seiten. Das braucht ein bisschen Übung, bis man die richtig bestimmen kann. Ein, zwei Hersteller sind so freundlich, dass sie eigentlich für Schlüsseldienste, die solche Zylinder zusammenbauen, die Nummer und die passende Einschnitttiefe vorne auf die Scheibe draufstanzen. Das kann man in seltenen Fällen ablesen. Und dann kann man sich eben wieder anschauen. Man kann sich dadurch das Schloss von hinten nach vorne arbeiten. und sieht dann halt wieder, okay, Scheibe 5, Scheibe 3, Scheibe 4, Scheibe 1, Scheibe 2. Und wenn es fertig ist, kann man sich seinen Schlüssel damit schneiden. Es gibt noch einige andere Schlösser, bei denen sowas möglich ist. Das geht nicht unbedingt immer um solche Einschnitttiefen. Man kann bei manchen manche Schlösser haben, wenn wir jetzt gerade diese Safe-Schlösser haben, die haben charakteristische Abnutzspuren oft. Weil ein Schlüssel, der jetzt meinetwegen auf eine Tiefe 1 geschnitten ist, wird das Schließelement dort anders berühren als ein Schlüssel, der auf eine Tiefe 5 geschnitten ist und hinterlässt darum ein anderes Abnutzmuster. Und dann kann man sich eben, das macht man dann meistens mit Endoskopen, auch eigentlich aus der Medizintechnik und ein bisschen, also manchmal ein bisschen im Ingenieursbereich, wenn man irgendwie kleinere Maschinen sich anschauen will. Schweineteuer, aber ja, manchmal lohnt es sich ja. Und dazu kommt, dass gerade Endoskope werden sehr viel auch in der Safe-Öffnung eingesetzt, weil Safe-Öffnung in den meisten Fällen so abläuft, dass man in irgendeiner Form ein Loch reinmacht erstmal, ein kleines Loch, einerseits, damit man das nachher gut reparieren kann, andererseits, weil das ein riesen Panzerschrank ist, der extrem gut dagegen geschützt ist, angebohrt zu werden. Und dann ist es leichter, ein kleines Loch reinzumachen als ein großes Loch. Und durch dieses kleine Loch kann ich dann wieder ein Endoskop schieben und kann mir den Mechanismus genauer anschauen und dann Werkzeuge reinführen, um entweder wieder in das Gestänge zu greifen oder irgendwelche Riegel zurückzuschieben oder um ein Schloss sozusagen bei der Arbeit zu sehen und daraus wieder die Informationen zu kriegen, wie der Schlüssel aussehen muss. Dann, das sind meistens die aufwendigsten Werkzeuge, die einem Öffnungstechniker begegnen können, sind Decoder auf Basis von Abtastern und Sondendrähten. Das hier ist jetzt ein abgefräster Schlüssel für ein normales Stiftzuhaltungsschloss, wie wir es vorne gesehen haben. Diese Einfräsungen sind hier noch da als Markierung und das hier ist eine Kanüle, also wie man normalerweise auf einer Spritze vorne drauf hat. Diese Kanüle ist vorne vorsichtig abgebogen und in dieser Kanüle läuft ein extrem dünner Stahldraht. Der ist ein Bruchteil von einem Millimeter dünn und der ist so dünn, dass er in diese Bohrungen zwischen Gehäuse und Stift eindringen kann und dann kann ich diesen Draht so lange runterführen, bis er eben, wir haben zuerst den Kernstift natürlich, der vom Schlüssel berührt wird und dann haben wir den Gehäusestift darüber und wir können mit Hilfe dieses sehr feinen Drahtes rausfinden, wie lang dieser Kernstift ist. Das heißt, wie weit der weggedrückt werden muss vom Schlüssel und das ist dann wieder unsere Einschnitttiefe für den Schlüssel. Es ist ein relativ teures Werkzeug, also seitdem es auf dem freien Markt gelandet ist, kostet das irgendwie irgendwo zwischen 1 und 2.000 Euro. Nichts, was man sich mal einfach so zum Spaß kauft. Ursprünglich war es bei dem Werkzeug so, dass es nur für Behörden erhältlich war. Es gibt einige wenige Hersteller, die sich eben spezialisiert haben auf solche hochkomplizierten Werkzeuge. Die verkaufen dann normalerweise auch grundsätzlich nicht nur das Werkzeug, sondern auch gleichzeitig den Trainingkurs, weil das auch nicht ganz einfach zu benutzen ist meistens. Und die wenden sich eben eigentlich nur an Behörden, weil kein normaler Anwender das Bedürfnis hat, ein 2.000-Euro-Werkzeug zu kaufen, das auch sowohl durch den, das muss ein passender Schlüssel sein, der da verwendet wird. Das heißt, der passt nur auf einen Schlosstyp. Eventuell hat man Glück und es passt noch auf 2, 3 Schlösser, die so ähnlich aussehen, weil der hier oben abgeschnitten wird. Das heißt, wir haben nicht den kompletten Rohling. Wir haben ein bisschen mehr Spielraum, wo der noch reinpassen kann. Aber solche Decoder-Werkzeuge sind normalerweise wirklich für ein Modell gebaut und damit extrem teuer und lohnen sich halt nur für sehr wenige Leute in der Anschaffung. Dann die Perkussionstechnik. Das ist jetzt wieder ein Verfahren, das bei Schlüsseldiensten relativ beliebt ist. Bei Lockpickern so mittelmäßig. Wir finden es toll, dass es, wenn es funktioniert, sehr schnell geht. Es ist allerdings nicht so gut für die Schlösser Und es gehört eigentlich nicht so richtig viel Sachverstand und Kenntnis dazu und Training, sondern eigentlich nur ein teures Werkzeug. Das Grundprinzip, das sieht man hier bei dieser sogenannten Newtonschen Wiege. Wir haben eine Kugel, die knallt hier gegen. Der Impuls wird transportiert und am Ende fliegt diese Kugel weg und die drei in der Mitte bleiben stehen. Wenn wir jetzt auf unser Stiftzuhaltungsschloss in der richtigen Form kinetische Energie bringen, dann sieht man das hier. In dem Fall geschieht das über einen sogenannten Schlagschlüssel. Die waren vor einer Weile immer mal wieder in den Medien, weil das irgendwie so die neue große Technik war, mit der alles aufgemacht wird und alle werden wir ausgeraubt. Ja, ich habe immer noch mein Zeug. Und da sieht man eben, dieser Schlüssel ist auf allen Stufen maximal eingeschnitten. Das heißt, diese Stifte sind da relativ locker da dran. Wir bringen, wenn wir den ins Schloss reinstecken, haben wir keinen Stift, der durch den Schlüssel selber in eine falsche Position gebracht wird. Dann nehmen wir in dem Fall einen Hammer. Andere Werkzeuge gehen da deutlich besser. Wir haben auch im Verein mittlerweile ein, zwei Werkzeuge entwickelt. Schlagwerkzeuge, die wirklich nur dafür da sind, um solche Schlagschlüssel reinzuhauen. Und wenn alles klappt, das muss man dazu sagen, weil ich kenne auch Schlösser, da kann man so viel draufkloppen, wie man will. Irgendwann geht der Schlagschlüssel kaputt, aber das Schloss bleibt zu. Ist es so, dass eben hier durch den Stoß kinetische Energie auf den Stift gegeben wird. Der Stift gibt sie weiter, bleibt einigermaßen stehen und der hier wird nach oben weggeschleudert. Das muss jetzt noch bei 5 Stiften simultan klappen. Darum klappt es auch nicht immer. Und in dem Moment, wo die Kernstifte unten stehen bleiben und die Gehäusestifte nach oben weggeschleudert werden, ist für einen Bruchteil einer Sekunde die Scherlinie frei und wir können das Schloss ganz normal frei drehen. Schlagschlüssel haben den Vorteil, dass man sie in jedes Schloss reinkriegt. Haben allerdings den Nachteil, die müssen auch immer für das passende Schloss geschnitten werden. Das heißt, wir brauchen einen passenden Rohling. Was man stattdessen auch verwenden kann, ist eine sogenannte Pickgun, die sieht man hier. Das heißt, wenn ich den Abzug durchziehe, dann wird diese Nadel ein kleines bisschen nach unten gezogen erstmal und schlägt dann nach oben und trifft dabei, wenn ich es richtig mache, alle 5 Stifte gleichzeitig. Ich gebe wieder den Impuls drauf, die werden weggeschleudert, die Scherlinie ist frei. Das Ganze kann man auch noch elektrisch machen, das ist ein sogenannter E-Pick dann. Naja, es ist halt einfach eine Nadel, die eine Vibrationsbewegung ausführt. Hat auch insbesondere die Variante das Problem, wenn ich sowas ein bisschen länger einsetze, dann habe ich da einen Stahlstreifen, der immer wieder auf kleine arme Messingstifte einschlägt. Das heißt, man kann mit solchen Geräten auch ein Schloss kaputt machen. Darum nicht immer die Methode der Wahl. Und wenn ich diese Nadeln habe, die müssen sich ja irgendwie hoch und runter bewegen können, dann kriege ich da ziemliche Probleme, wenn ich ein Schloss habe, das einen sehr verwinkelten Schließkanal hat. Also das kann man sich ja auch so bei den eigenen Schlössern, die man so zu Hause hat, anschauen. Es gibt Schlösser, da kann man irgendwie sonst was reinstecken und es ist immer noch Platz drin. Und es gibt Schlösser, wo der Rohling wirklich extrem gut passen muss, weil da halt so eine komische Schlangenlinienform reingefräst wurde, dass man da echt sonst gar nichts reinkriegt. Und das ist das Hauptproblem dann für den E-Pick und die Pickern. Dann hätten wir noch sogenannte Bypass-Techniken. Bypass-Techniken zeichnen sich dadurch aus, dass mir die Feinheiten von meinem Schließmechanismus relativ egal sein können. Ich habe jetzt mal als Beispiel einen sogenannten Kammpick gewählt. Der Kammpick, das sieht man hier auch wieder in einer schönen alten Patentzeichnung, wird ins Schloss eingeführt und hochgedrückt in die Bohrungen rein und der drückt die komplette Stiftsäule hier bestehend aus Kernstift und Gehäusestift aus dem Kern raus. Das heißt, es ist nichts mehr da drin, was in irgendeiner Form die Drehbewegung unterbinden kann. Das funktioniert nur, wenn erstens diese Bohrung hier lang genug ist, als dass ich da diese komplette Säule reindrücken kann, Und wenn ich zweitens genug Platz im Schließkanal habe, im Profil habe, um so ein Werkzeug hoch und runter bewegen zu können. Mittlerweile darf das eigentlich gar nicht mehr funktionieren bei uns erhältlichen Schlössern, zumindest bei Schlössern, die die normale DIN-Norm für einbruchhemmende Schlösser erfüllen, weil da eben genau definiert ist, dass mindestens eine Stiftsäule vorhanden sein muss, wo die Säule bestehend aus Kernstift und Gehäusestift so groß sein muss, dass sie nicht komplett reingedrückt werden kann. Das Problem ist nur, wie bei einigen solcher ziemlich alten Techniken, das war, glaube ich, ein 1930er Patent, so. Da erinnert sich irgendwann kein Mensch mehr dran. Und dann kriegen wir irgendwelche Ingenieure bei den Schlossherstellern, die sich überlegen, die sich diese DIN-Norm anschauen und das ist doch eigentlich nur unnötiger Ballast, das verkompliziert es doch nur. Und so passiert es, ist vor einer Weile einem bekannten deutschen Hersteller passiert, dass er so ein ganz tolles Schloss auf den Markt gebracht hat, wo in der Werbung dann wieder viele schöne Sachen drin standen, wie sicher das jetzt ist und wie praktisch das jetzt ist. Und da hat man eben, und das war halt auch so die Preisklasse, die man nicht mal schnell im Baumarkt kriegt, sondern wo man ordentlich Geld für hinlegt. Und da hat man dann auch mal schnell so einen Kamm reingesteckt und das Schloss war offen und das funktioniert dann halt bei jedem Schloss von diesem Modell. Das war ein bisschen peinlich. Mittlerweile haben sie es nachgerüstet. Gott sei Dank. Und was auch dazu kommt, diese Spezifikation, dass das nicht passieren darf, die steht in der DIN-Norm, in der deutschen Industrienorm. Das heißt, es kommt immer wieder irgendwelcher Ramsch aus Asien, der dann aber auf eBay und in den Baumärkten, teilweise auch bei den Schlüsseldiensten, günstig verkauft wird. Die Leute bauen sich das ein und die sind dann auch wieder genau gegen solche simplen Techniken nicht gefeit. Das ist ein anderes Beispiel jetzt für einen Drehknaufzylinder. Ein Drehknaufzylinder wird auf der einen Seite eben mit dem Schlüssel geschlossen, auf der anderen Seite mit diesem Knauf, was den Vorteil hat, dass jemand sich nicht einschließen kann. Also jetzt einfach Funktionstest. Dieses faszinierende Werkzeug ist ein selbstgebogener Draht und ein Handbohrerhalter aus dem Baumarkt. Kostet zusammen ungefähr 2 Euro. Und wir sehen, die Schließnase wird betätigt. Das funktioniert nicht immer bei diesen Zylindern, weil es Modelle gibt, wo eben dieser Fehler behoben wurde. Und weil ich außerdem mit diesem kleinen Draht, wie wir ihn sehen, nicht so viel Kraft ausüben kann. Das heißt, in einer normalen Tür wird es schwierig. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass man damit die normalen Büroschlösser in der Uni, wo auch viele Knaufzylinder verbaut sind, aufkriegt. Da wird man halt nachher nur einen abgebrochenen Draht irgendwie rausfummeln müssen. Aber es gibt bestimmte Einbauvarianten, zum Beispiel bei manchen Balkontüren, wo solche Zylinder drin sind, wo man relativ wenig Kraft braucht, um das zu betätigen. Und da macht man das eben einfach mit so einem Draht auf, wenn das Schloss anfällig ist. Ich gehe schon mal weiter, der zählt nämlich noch ein bisschen rum. Und zum nächsten Thema die Extrapolation, was jetzt auch schön zur Uni passt, weil wir auch eine große Schließanlage haben. Bei der Extrapolation geht es darum, wir haben eben in der Schließanlage ein Schloss, das nicht nur von einem Schlüssel geschlossen werden kann, sondern wir haben eben normalerweise in so einer kleineren Schließanlage haben wir so einen Change Key, das ist der Schlüssel, den Otto Normalverbraucher für sein Büro hat. Und wir haben einen Generalschlüssel, der eben 5 Büros aufmacht oder 10, den zum Beispiel die Putzfrau braucht. In vielen Betrieben braucht den unbedingt der Chef, auch wenn er überhaupt keine Verwendung dafür hat und dann verbummelt er ihn. Und wie das Ganze funktioniert, sieht man hier. Wir haben hier so Scheibchen zwischen dem Kernstift und dem Gehäusestift, die dafür sorgen, dass eben diese Stiftsäule nicht nur auf der Position durchbrochen ist, sondern auch auf der Position. Das ist erstmal noch nicht so wild. Jetzt gibt es eines der verbreitetsten Prinzipien, wie so eine Schließanlage aufgebaut ist, ist das, dass man eine Einschnitttiefe hat, die gehört nur dem Change Key. Und eine Einschnitttiefe hat, die gehört nur dem Generalschlüssel. Das heißt, diese Schnitttiefen, wie wir sie hier jetzt sehen, die werden immer geändert, also von diesem Schlüssel jetzt. Aber die Einschnitttiefen, die wir hier oben sehen, die gehören alle dem Generalschlüssel und jedes Schloss in dieser Anlage, egal wie es gestiftet wird, wird auf alle Fälle eben diese Einschnitttiefen haben. Was man jetzt als findiger Mensch machen kann, der mindestens ein Schloss aus dieser Schließanlage hat und einen passenden Schlüssel dazu, und zwar den Change Key, das heißt den einfachen Schlüssel, zum Beispiel zum eigenen Büro. Der kann sich jetzt einen Haufen passende Rohlinge besorgen. Und wird jetzt seinen Rohling nehmen und ihn einfeilen und wird ihn auf vier Positionen hier, ne, fünf in diesem Fall, wäre okay, wir haben ein sechsstiftiges Schloss, auf der Position, auf der Position, auf der Position, auf der Position und auf der Position wird er eben diese Einschnitttiefen von seinem normalen Büroschlüssel verwenden. Und auf einer Position wird er sich hier nach und nach durchfeilen und er wird zwei Einschnitttiefen finden, bei denen der Schlüssel aufmacht. Einerseits natürlich, sobald er auf der Einschnitttiefe für seinen eigenen Büroschlüssel ist und andererseits, wenn er auf der anderen Einschnitttiefe ist. Die wird er sich notieren und wird das gleiche Spielchen für alle anderen Positionen auch durchmachen. Und findet für jede Position, in diesem Fall mit Ausnahme der hintersten, eine Tiefe, die auf seinem Büroschlüssel vorhanden ist und eine Tiefe, die nicht auf seinem Büroschlüssel vorhanden ist. Und aufgrund dieses Aufbauprinzips, wie eine Schließanlage aufgebaut ist, kann er jetzt sagen, okay, all diese Tiefen, die nicht auf meinem Schlüssel drauf sind, die sind vom Generalschlüssel. Und voilà, er hat einen Generalschlüssel. Es gibt einige Schließanlagen, die sind anders aufgebaut, aber das ist das verbreitetste Prinzip. Also es gibt Anlagen, bei denen wir eben nicht nur einen Otto-Normalverbraucherschlüssel und einen Hauptschlüssel haben, sondern wo wir quasi Untergeneralschlüssel haben. Das funktioniert so, dass der Untergeneralschlüssel dann einen gewissen Anteil der Tiefen abkriegt, die auf dem Generalhauptschlüssel sind. Das heißt, er hat jetzt meinetwegen auf Position 1, 2 und 3 hat er die Tiefen, die auf dem Generalschlüssel sind und bei allen anderen Schlössern variiert sind. Und auf den vorderen drei Positionen muss ich jetzt innerhalb dieser Gruppe diese Tiefen dort konstant halten. Also man kann da sehr große Anlagen bauen, man kann dann auch weitere Merkmale noch reinnehmen, um das zu unterscheiden. Also man kann zum Beispiel noch unterschiedliche Profile wählen, was allerdings nur zur Folge hat, der Generalschlüssel muss überall reinpassen. Das heißt, der Generalschlüssel ist am Ende einfach der dünnste Schlüssel von allen, weil da am wenigsten Profilmerkmale dran sind. Und was jetzt den Begriff der Extrapolation zwar schon ein bisschen strapaziert, aber es gibt auch Anlagen, die sich dadurch ausschließen, dass wir einfach nur einen Schlüssel für alles haben. Das ist zum Beispiel, bei einer Eingangstür in einem Wohnhaus ist es so, dass jeder Schlüssel da reinpasst. Oder, besser, Baumaschinen sind zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel dafür. Weil Hersteller von Baumaschinen normalerweise nicht zu jeder Baumaschine einen Schlüssel ausliefern, der nur auf diese Baumaschine passt, also so ein Bagger oder ein Kran oder sowas, sondern da gibt es dann auch wieder Generalschlüssel. Da gibt es teilweise Generalschlüssel innerhalb einer Serie oder innerhalb einem Baujahr, aber der Arbeiter auf der Baustelle kann halt, der hat seinen Schlüssel und damit kann er an irgendeine Baumaschine dort gehen und weiß, okay, da stecke ich meinen Schlüssel rein und die funktioniert dann. Das gleiche Prinzip gibt es auch bei Aufzügen zum Beispiel sehr verbreitet, wenn da die Firma, die den Aufzug einsetzt, nicht was Eigenes einsetzt. Oder für Serveranlagen teilweise, Serverschrankschlüssel, gibt es oft einen Schlüsseltyp, der immer mit ausgeliefert wird. Und solche Schlüssel kann man natürlich sammeln und dann durch die Gegend laufen und interessanter Aufzug. Und das ist eben auch im Grunde eine Form der Extrapolation, weil ich kenne einen Schlüssel für dieses Schloss und damit kenne ich auch einen anderen Schlüssel. Eine interessante Sache, wo das auch zur Anwendung kommen kann, sind übrigens so größere Klingelanlagen in Hochhäusern, weil durch den Kasten von der Klingelanlage oft auch die Stromleitung für den Summer in der Tür geführt wird. Das heißt, also es gibt einige Firmen, die man einfach anschreiben kann, ich habe da meinen Schlüssel verloren und die schicken einem dann sogar kostenlos, das ist Service, schicken die einem die beiden passenden Schlüssel zu, die in ihren Anlagen verbaut werden und man kann dann in so einem Fall dann halt zu dieser Klingelanlage hingehen, das Ding aufschließen und dort führt dann der Draht für den Summer vorbei, da führt dann meistens auch ein stromführender Draht für die Klingeln vorbei und dann kann man Strom auf den Summer geben. Und die Tür geht auf.
Ja, dazu noch eine Anmerkung. Also ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber ich kenne das aus Österreich, dass da die Postbeamten einen Schlüssel für diese Summe haben in allen Häusern,
ja,
wo sie Post aufteilen, weil die Postkästen im Haus drin sind. Das heißt, die haben einen Schlüssel, mit dem sie an jede Klingelanlage gehen können und die Tür aufmachen. Weil sie müssen ja
kochen. Das kannte ich noch nicht, aber das ist interessant. Oh ja.
Sind diese Extrapolationsschlösser dann wieder anfälliger gegen dieses Aufschlagen?
Also ein Schließanlagenschloss ist prinzipiell, ich gehe noch mal kurz auf die Folie zurück. Ein Schließanlagenschloss ist grundsätzlich anfälliger gegen so ziemlich jede Öffnungsmethode, weil ich ja auf jeder Position oder selbst wenn ich... Ich muss für eine Schließanlage gar nicht unbedingt das auf jeder Position einbauen. Es gibt auch Schließanlagen, da ist dann halt nur, da müssen halt zwei Schlüssel schließen. Und da habe ich nur auf einer Position so eine extra Scheibe drin. Aber grundsätzlich, je mehr ich von diesen Zusatzelementen da drin habe, desto mehr Öffnungsmöglichkeiten habe ich für das Schloss. Und desto einfacher wird es, das aufzumachen. Dann sind wir jetzt schon bei den elektromagnetischen Angriffen, elektronisch, magnetisch, was auch immer. Das schönste Beispiel habe ich jetzt hier, habe ich mich verkünstelt. Und zwar Schlösser auf Basis von einem RFID-Token. Das heißt, ich habe irgendein Ding, was per Funk mit meinem Schloss an der Tür kommuniziert. Und das Ding spuckt nicht nur eine Seriennummer aus, sondern ich habe Challenge Response, das heißt, das Schloss stellt sozusagen eine Aufgabe und ich kann nur die richtige Antwort geben, wenn ich den passenden kryptografischen Schlüssel habe, der auf meinem Token gespeichert ist, auf meinem RFID-Dingens. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine wurde vor einer Weile bei der Firma Mayfair demonstriert, da haben die nämlich wirklich durch Analyse der Chips, so wirklich Schicht für Schicht die Chips abgetragen und auf die Weise den gesamten Krypto-Algorithmus rekonstruiert und auf diese Weise rausgefunden, ziemlicher Schrott. Dadurch ist es mittlerweile möglich, wenn ich an ein Mayfair-Schloss, ich weiß nicht, wie weit da Systeme ausgetauscht wurden oder ob die einfach gesagt haben, okay, das war's dann wohl. Aber bei nicht nachgerüsteten Systemen ist es auf alle Fälle möglich, mit einem einfachen Lesegerät erstmal am Schloss ein paar Daten abzugreifen, das geht sehr schnell, und danach im Vorbeigehen quasi bei einem legitimen Nutzer, der so einen Token bei sich trägt, der ja mit Funk, über Funk mit aller Welt reden kann, was gerade in der Nähe ist, das heißt, ich musste einfach nur in die Nähe kommen, die notwendigen Daten abgreifen kann, um so einen funktionierenden Challenge-Response-Token zu klonen. Dann gibt es, wenn das nicht funktioniert, weil ich es zum Beispiel mit einem System zu tun habe, das nicht, wo die Krypto entweder sicher ist oder noch nicht so genau untersucht wurde, muss ich mir anders helfen. Was jetzt da so liebevoll dargestellt wurde, ist ein System, das tatsächlich auf dem Markt ist. Und zwar haben wir Black Hats, Black Hat 1, Black Hat 2. Und wir haben hier einen legitimen Nutzer mit seinem RFID-Schlüssel. Black Hat 1 steht an der Tür, hat ein Gerät, das über RFID, also über eine Funkstrecke mit sehr geringer Reichweite, egal welches Protokoll wir da jetzt verwenden, mit dem Schloss kommuniziert. Verbunden ist das mit einer Funkstrecke mit einer deutlich höheren Reichweite, die mit Black Hat 2 redet. Und Black Hat 2 befindet sich in der Nähe eines legitimen Users von diesem Schloss, der einen funktionierenden Schlüssel hat und trägt ein Gerät bei sich, das die Frage, die das Schloss eigentlich an den Schlüssel, aber in diesem Fall an das Gerät stellt, einfach weiterleitet. Dieses Gerät gibt sich gegenüber dem Schlüssel als Schloss aus und sagt, hallo, du willst mich aufmachen, dann beantworte mir folgende Frage. Der Schlüssel beantwortet die Frage und die Information wird hier zurückgesendet. Es ist in der Praxis natürlich nicht ganz unproblematisch, weil wir brauchen eine gute Übertragungsqualität, also wir brauchen auch die notwendige Geschwindigkeit, weil das Schloss auch nicht ewig auf eine Antwort wartet. Aber es wurde schon erprobt und für funktionierend befunden. Ist aber auch nicht ganz billig. Vor allem, weil da auch wieder so wenig legitime Einsätze für da sind. Als nächstes.
Den Autoschlüssel, die jetzt so funktionieren, dass ich den nur in der Tasche habe, oder?
Ja.
Damit gehe ich an mein Auto und das Auto geht auf.
Genau. Beim Auto können wir dann das zweite Problem hier kriegen, der Störsender. Nämlich gerade, also was bei den normalen Türschlössern nicht so das Problem ist, bei Autos schon. Autos will ich normalerweise nicht nur aufschließen, die will ich auch zuschließen. Und wenn jetzt jemand aus seinem Auto aussteigt und dann einfach auf seinen Knopf an der Fernbedienung drückt und wegläuft, dann kann ich es zum Beispiel mit einem Störsender verhindern, dass die Kommunikation schließab stattfindet. Und damit bleibt das Auto offen stehen. Ist natürlich ein Problem, wenn diese Person noch sich umdreht und schaut, hat jetzt wirklich alles geklappt, ist die Tür richtig zu. Viele Leute machen es aber nicht. Und da es einige Systeme bei den Autoschlössern gibt, die also auf diesen Standardfrequenzen arbeiten, also so 433 MHz, was man dann halt für die kleinen Handfunkgeräte verwendet und sonstiges, gibt es einen Haufen Geräte, die diese Kommunikation auch stören können, egal ob absichtlich oder unabsichtlich. Das heißt, ich muss mir die auch gar nicht unbedingt teuer bauen oder bauen lassen. Man kann echt viel stören mit so einem Handfunkgerät teilweise. Es gibt auch Alarmanlagen, die da sehr anfällig sind, die nicht mehr richtig funktionieren oder sich nicht mehr richtig scharf schalten lassen, wenn man da mit so einem Handfunkgerät rumläuft und das auf Senden geschaltet ist. Das ist halt wieder eine Frage, wie ordentlich man seine Hardware einkauft. Dann der nächste Punkt ist Cloning von Tokens. Also ein Token ist jetzt, das kann so ein RFID-Dingens sein, das kann eine Magnetkarte sein, das kann noch, können noch ein paar andere Sachen sein, die mit meinem elektronischen Schloss reden. Und wir haben es jetzt bei MyFair, haben wir ein relativ komplexes System mit diesem Challenge Response. Wir haben auch viele Tokens, die einfach nur eine Seriennummer haben, die sie dem Schloss sagen. Und das Schloss schaut danach, okay, ist diese Seriennummer berechtigt? Und dann machen sie auf. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens wieder bei den berührungsfreien Systemen. dass ich an jemanden vorbeilaufe, der eine berechtigte Seriennummer mit sich rumträgt. Und diese, wenn ich eben diesen Funktoken anspreche, dann sagt er mir die auch. Oder die andere Variante ist, ich habe selber zumindest kurz Zugriff auf einen, lese das aus und fertige mir dann meinen eigenen Token an. Das hat auch noch, warum das praktisch sein kann, das zeige ich dann zwei Folien weiter. Dann haben wir das sogenannte Spiking. Spiking bedeutet, dass ich mir irgendwie Zugriff auf die Drähte verschaffe, die das Schloss wirklich aufmachen. Also wir haben ein elektronisches Schloss, aber wir haben immer noch eine mechanische Komponente, nämlich einen Riegel. Der Riegel wird durch einen Motor, durch ein Servo betätigt und der Servo kriegt Strom oder auch nicht über eine Zuleitung. Darüber entscheidet die Elektronik, aber wenn ich Zugriff habe auf diese Drähte, dann entscheide ich, ob der Motor Strom kriegt oder nicht. Und das sollte zwar eigentlich nicht so einfach möglich sein, an diese Drähte ranzukommen, teilweise geht es aber doch, da zeige ich gleich ein Beispiel. Dann haben wir manche Schließelemente, die sich magnetisch betätigen lassen. Das ist auch erst in letzter Zeit verstärkt in Fokus gekommen, dadurch, dass wir erst in letzter Zeit günstig solche Magnete kriegen können. Dieses Ding hat den fröhlichen Beinamen Todesmagnet. Es gab schon mehr als einen Mensch, der sich zwei davon bestellt hatte und irgendwie mal ganz blöd seine Finger dazwischen gekriegt hat. Das läuft dann so ab, dass diese beiden Magnete sich annähern, bis sie den Widerstand vom Finger spüren und dann nähern sie sich weiter an. Und so viel und dann spüren sie immer weniger Widerstand vom Finger. Ja, also man muss vorsichtig mit sowas sein. Die Dinger sind irre stark und es gibt immer wieder Schlösser, wo man lustige Sachen damit machen kann. Also es kann sein, dass da irgendwelche Relays angezogen werden. Es kann sein, dass sehr kleine magnetische Riegel oder magnetisierbare Riegel bewegt werden. Manche Sensoren spielen verrückt. Also da gibt es viele Varianten. Man muss da einfach ein bisschen rumspielen.
Man muss nur darauf achten, dass man den Magnet am Ende wieder wegkriegt vom Schloss.
Genau. Dann Tokens mit fortlaufenden Nummern. Das ist sowohl bei den RFID-Geschichten interessant, als auch zum Beispiel bei Magnetkarten, weil diese Systeme normalerweise so installiert sind, da kauft sich der Anwender einen Haufen Schlösser und er kauft sich so eine Portion von diesen Tokens. Da sind schon die sind halt mit einer fertigen Seriennummer drauf und da kriegt er dann halt irgendwie Tokens von Seriennummer 1 bis 1000 oder auch nur von 1 bis 100, zum Beispiel, wenn wir ein kleineres Hotel haben. Und wenn ich jetzt weiß, mein Zimmer geht mit der Seriennummer 85 auf, dann kann ich mal alles so rund um die 85 abscannen an anderen Schlössern. Und ich habe eine sehr gute Chance, dass ich da was Richtiges finde. Dazu gibt es auch gleich ein kleines Video, das das ein bisschen besser zeigt. Und als letztes, wenn wir dann wieder zu größeren Systemen gehen, das muss auch gar nicht unbedingt was sein, wo ich noch einen richtigen Schlüssel habe oder nicht mal einen Token. Das geht zum Beispiel auch bei Biometriesystemen. In einem größeren Biometriesystem sieht es auch so aus, ich habe einen Sensor an der Tür, da gehe ich hin, da liefere ich in irgendeiner Form biometrische Daten ab, dann schickt dieser Sensor das Ganze an einen Server irgendwo im Netzwerk und fragt diesen Server, sind das die richtigen Daten, und der Server vergleicht das mit seinen gespeicherten Daten. Danach schickt der Server, wenn es die richtigen Daten sind, ein IP-Pakete raus an einen sogenannten Door-Controller, das heißt an ein Hardware-Teil, das in irgendeiner Art und Weise Türen ansteuern kann und dort Türen entriegeln und verriegeln kann. Und diese ganze Kommunikation kann ich eben auch korrumpieren. Ich kann mich da, wenn das schlecht gemacht ist, und da gab es schon Fälle, wo das schlecht gemacht war, kann ich mich da einfach reinschalten. Ich kann IP-Spoofing betreiben. Da war es in dem Fall, der mir bekannt ist, so, dass halt Sequenznummern sehr einfach zu raten waren. Das heißt, man konnte so eine ganz klassische Man-in-the-Middle-Attacke machen. Man konnte eine Session hijacken und dann einfach seine eigenen Ja-Mach-Auf-Pakete verschicken, wohin man wollte. Ist in dem Fall noch besonders prekär, weil eine sehr wichtige Eigenschaft von diesen großen Systemen ist, dass ein Logbuch geführt wird. Das heißt, man kann genau nachvollziehen, wer sich beim Server angemeldet hat und eine Freigabe gekriegt hat. Wenn dieses Freigabepaket aber nicht vom Server kam, dann findet sich das auch in den Logbüchern nicht. Und dann ist halt die Person schuld, die davor drin war. Das ist jetzt einmal ein Beispiel für das Spiking. Man sieht es ja, damit man das besser sieht, wurde da halt der Safe ein bisschen auseinandergenommen. Aber das funktioniert auch bei einem Safe, der normal zusammengebaut ist. Das ist jetzt halt auch so ein klassischer Safe, wie man so im Baumarkt oft sieht, mit einem Nummernpad vorne drauf. Eventuell braucht man das Vorwissen von einem gleichgebauten Modell, damit man weiß, nach welchem Draht man schauen muss, nach welcher Farbe. Das Rausfischen der Drähte ist übrigens oft auch deutlich einfacher, wenn das noch richtig zusammengebaut ist, weil die dann ein bisschen günstiger liegen und nicht so nach hinten weggedrückt werden. Jetzt werden die Drähte ein bisschen freigelegt, damit man da eben Strom drauf geben kann. Also der Draht ist jetzt einfach nur, damit man an der Tür noch ziehen kann, weil da ja kein Griff mehr dran ist. Ja. Das funktioniert durchaus auch bei etwas teureren Modellen. Die erste Gegenmaßnahme von Seiten der Hersteller war, dass sie eine Sicherung eingebaut haben, die durchbrennt bei 9 Volt. Ja, die Reaktion war dann halt, dass sie mit 5 Volt rangegangen sind.
Ein nettes Low-Tech-Beispiel für das Klonen von Tokens ist auch hier, die FH Ulm hat
Ja, stimmt. Und als nächstes, hoffentlich ist mein Sound an. Ja, okay, man hört es leider sehr leise. Das ist eben ein System, das entweder RFID nimmt oder man kann da in dieses kleine Loch, wo die Drähte gerade drin sind, kann man da auch Token der elektrischen Kontakt wirklich herstellt, reinstecken. Was da jetzt gemacht wird, die haben aus derselben Anlage einen funktionierenden Token, lesen die Seriennummer aus und der Laptop probiert jetzt einfach Seriennummern aus dem Bereich aus. Ja, ich fürchte, man hört es jetzt sehr schlecht. Also man hört jetzt immer so ungefähr ein Piepen pro Sekunde, das einfach sagt. Ja, jetzt ist es leider schon offen, von daher. Das Video wird verlinkt, das habe ich von YouTube. Das ist von unseren holländischen Kollegen. So eine Weile, nachdem wir die Vereinsgründung in Deutschland hatten, hatten die Holländer eben eine eigene Gruppierung gegründet, die nennen sich Tool. die Open Organization of Lockpickers, sind auch sehr fit, machen spannende Sachen und hatten vor einer Weile auch einen Vortrag, wo sie noch auf einige andere elektronische Systeme eingegangen sind, beziehungsweise mechatronische Systeme, also wo ich eine Kombination habe aus einem RFID und einem mechanischen Schlüssel. Das werde ich noch rumschicken, verlinken, weil da sind sehr spannende Sachen drin. Jo, damit wäre jetzt erstmal der geplante Teil vom Vortrag durch. War vielleicht auch ein bisschen anstrengend, ich weiß, es hat lange gedauert, weil ich eben auch versucht habe, so das Feld möglichst abzudecken. Tresorschlösser habe ich jetzt weggelassen, weil sonst würden wir noch eine halbe Stunde hier sitzen und das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Vielleicht gibt es irgendwann noch einen Vortrag dazu. Aber gibt es jetzt erstmal Fragen?
Dein erster Dietrich, wie alt warst du, als du deinen ersten Dietrich selber
gemacht hast? Oh, also mein erster Dietrich, den ich wirklich selber gemacht habe, das war so komisches Rumbiegen mit einer Büroklammer, mit der ich versucht habe, zu Hause unseren Briefkasten aufzumachen. Erfolgreich übrigens. Ja, so 9 oder so.
Gibt es ein sicheres Schloss, wenn man genug Geld
ausgibt? Wenn man genug Geld ausgibt, also es gibt ein Schloss, in das hätte ich extrem viel Vertrauen. Das ist das X09 heißt es. Das ist im Einsatz bei US-Behörden und Armee für die Bereiche, wo man so das Beste braucht, was sie kriegen können. Es gibt verschiedene Zertifizierungsstufen und dieses Schloss ist das einzige Schloss, was bisher die höchste Zertifizierung hat. Das ist quasi ein elektronisches Zahlenschloss, wo man mit einem Drehrad vorne seine Kombination einstellt. An der Entwicklung waren viele sowohl Safe-Bauer als auch Aufsperrtechniker beteiligt. Darum ist da eben auch sehr viel Know-how in die Verteidigung eingeflossen gegen verschiedene Angriffe. Also das ist halt, ich kenne die ganzen Features gar nicht mehr auswendig. Also es ist halt gegen Ausspähen sehr gut gesichert. Das heißt, es gibt ein sehr kleines LCD-Display, wo die Nummer angezeigt wird, das nur aus ein, zwei Winkeln wirklich vernünftig gesehen werden kann und noch eine Abdeckung hat. Es ist gegen sogenannte Autodialer geschützt. Also wenn es merkt, dass es zu schnell gedreht wird, was darauf schließen lässt, dass dann eine Maschine dran sitzt und Kombinationen durchprobiert, dann aktiviert das auch einen Alarm und schaltet sich ab. Es ist dagegen, es macht nach zu vielen Versuchen Lockout. Es ist auch wirklich auf elektronischer Ebene sehr gut geschützt dagegen, dass man versucht, irgendwelche ROMs auszubauen und auszulesen. Also das ist halt schon was echt Ordentliches. Das Hauptproblem, was man da wahrscheinlich kriegt, dass man einfach einem berechtigten User genug Geld gibt und der einen reinlässt. Genau.
Also in den USA habe ich schon gesehen, dass dann Hochsicherheitsrollen mit biometrischen Schlüsseln und alles Wände hatten, die man mit einem besseren Schweizer Taschenmesser, also so Gipskarton.
Ja, genau. Oder also das ist halt so ein Schloss und auch eine ordentliche Tür. Das muss immer in ein größeres System eingebettet sein. Was man auch zum Beispiel in sehr vielen Firmen sieht, sind abgehängte Decken. Und das ist halt großartig, wenn meine stabile Tür und mein Hochsicherheitsschloss, das geht halt bis 2,50 Meter. Und darüber kommt dann ein halber Meter freier Raum, wo ich halt wirklich wo ich halt die Deckenplatten rausmache und über die Tür krabbel. Oder also für professionelle Entry-Teams sind abgehängte Decken sowieso großartig, weil man da auch gleich den ganzen Raum hat, wo man seine Kabel verlegen muss für irgendwelche Abhörelektronik.
Kennst du dieses Bild, wo so Schranke an der Straße ist und alle Fahrer zirkulieren Wiesen?
Ja, genau. Oder die schönste elektronische Anlage bringt auch nichts, wenn sie nicht benutzerfreundlich ist. Das kenne ich halt selber so auch von Ferienjobs, dass dann nicht jeder für diese Tür jetzt gerade einen Schlüssel hat. Also war der Schnapper immer die ganze Zeit abgeklebt. Und das hat man auch nicht unbedingt, wenn man abends nach Hause gegangen ist, noch weggemacht. Das sind halt alles, es muss immer in ein größeres System eingebettet sein, dass es funktioniert. Oder ein anderes Beispiel, das hat ein anderer Lockpicker aus dem Verein in einem Vortrag gebracht, der auch Penetration-Testing macht, eben auch aus dem IT-Bereich ist. Und das ist wohl wirklich passiert, dass da halt bei einem Rechenzentrum das Fax eingegangen ist, ja, wir kommen in einer halben Stunde und holen die Server ab. Und dann sind die in einer halben Stunde gekommen und sie haben ihr Bescheid gesagt und haben die Server abgeholt. Und anschließend hat man sich dann gefragt, wer hat da eigentlich gerade die Server abgeholt? Kann ich dir nicht genau sagen, also wie so diese zeitabhängigen Hotelschlösser funktionieren, weil ich da das System selber kennen müsste. Und das ist einfach, es gibt so ein weites Feld, ich kenne nicht jedes einzelne Schloss. Das ist halt wahrscheinlich dann wieder irgendeine Elektronik drin. Da gibt es Programmiergeräte für vom Hersteller. Und je nach Modell kann man dann eben auch eingeben, dass jetzt ein bestimmter Code, ein bestimmter Token jetzt meinetwegen nur von 9 bis 12 oder so Zugang hat, wenn dann halt irgendwie mal die Putzfrau rein muss. Da gibt es 1000 Varianten. Ja, da wird in irgendeiner Variante wird da ein Timer drin sitzen. Es gibt auch im Bereich Safe-Schlösser, gibt es die sogenannten Zeitschlösser, die mit der Idee hergestellt wurden, dass das Schloss im normalen Tagesbetrieb auf geschlossen geschaltet ist, selbst wenn da jemand mit dem richtigen Schlüssel hinkommt. Und wenn dann halt ein Bankräuber ankommt während der Öffnungszeiten, dann kann der Angestellte auch nur sagen, ich komme da nicht ran. Und die gibt es schon ziemlich lange und die funktionieren teilweise wirklich, da sind schöne mechanische Uhren drin. Da gibt es sehr wunderbar, also wenn man so Mechanik mag, da sind wunderschöne Konstruktionen teilweise verbaut.
Und die Uhr kann man wahrscheinlich einstellen, wenn das Schloss aufweist.
Genau.
Nicht, dass mal zufällig auf Sommerzeit umgestellt wird. Könnte ja passieren.
Gibt es beim Fahrradschloss auch dünnere Materialien, die nicht mit dem Seitenschneider und
einen
Bolzenschneider zu knacken sind?
Das ist wieder die zerstörerische Seite, mit der ich mich nicht so viel beschäftige. Aber generell kann man sagen, also je größer und fetter das Ganze ist, desto stabiler ist es auch. Das ist natürlich eine Frage auch der Legierung und ein bisschen, wie man es aufbaut. Aber da kann man in erster Linie wirklich nach dem Preis gehen bei den meisten Schlössern und manchmal sich noch ein bisschen umhören. Also ein schönes Beispiel ist da die Firma Kryptonite, die an sich rein materialtechnisch wirklich ordentliche Schlösser herstellt. Die hatte ein Problem allerdings vor ein paar Jahren mit dieser automatischen Impressionstechnik. Die haben ja diese Röhrenschlüssel. Also ein Schlüssel, der eben aussieht wie ein Röhrchen, wo an der Seite die Einfräsungen drauf sind, die Stifte in die richtige Position bringen. Dann ist jemand auf die, also dafür gibt es Picks, die sind aber ein bisschen teuer und da kommt nicht unbedingt jedermann so ohne weiteres dran. Dann ist jemand hingegangen, ich könnte doch sowas Ähnliches wie einen Rohling nehmen. Wahrscheinlich hatte er nicht mal die Überlegung, wahrscheinlich hat er sich einfach nur überlegt, ich habe ja dieses Röhrchen von meinem Kugelschreiber, ich stecke das mal ins Schloss rein und wibbel das rum. Und voilà, ist es aufgegangen. Und es stellte sich dann heraus, das funktioniert bei sehr vielen Kryptonite-Schlössern. Das funktioniert auch bei sehr vielen baugleichen Schlössern, dass man einfach ein Röhrchen hatte aus einem einigermaßen verformbaren Kunststoff, also nicht zu hart. Das hat man da reingesteckt und dann haben sich die Stifte, wie bei der automatischen Impression, wie bei dieser Folienimpression, nach und nach da reingegraben und dann zum Schloss aufgegangen. Ein anderes Beispiel, der Barry Wells, das ist der Gründer, Chef von Tool, von den Holländern. der auch zusammen mit einem anderen jetzt dieses Video mit diesem Scanner gemacht hatte. Der hatte dann mit einem Schloss zu tun, diese kleinen Laptop-Schlösser, die auch so einen Röhrenschlüssel haben. Und da hat er eben keinen passenden Kugelschreiber für gefunden. Was er genommen hat, ist ein Stück von der Klopapierrolle, also von der Pappe, mit ein bisschen Gaffertape auf die richtige Größe zum Röhrchen gewickelt, hat auch funktioniert.
Eines der sichersten Schlössern gesprochen, so die untere Grenze ist dann wahrscheinlich so die Haustür, die Türen in den Häusern, in die Innentüren, also die mit den komischen Zickzacken.
Ja.
Also, würdest du sagen, das hat auch eine Berechtigung?
Es hat auf alle. Also eine Berechtigung haben auch so weniger sichere Schlösser auf alle Fälle. Die Frage ist halt auch immer, was ist mein Bedrohungsszenario, vor dem ich mich schützen möchte? Genau, und dafür reicht fast jedes Schloss. Weil, wenn ich also, es gibt so ein bestimmtes Klientel, mit dem Schlüsseldienste ab und zu kämpfen haben. Das sind oftmals so irgendwie so, also alte Damen sind da sehr beliebt. Die wissen dann ganz genau, dass bei ihnen heimlich Leute einbrechen. Und das Geschirr verräumen oder die Spülmaschine verrücken oder Dreck auf dem Teppich machen. Und die kommen dann halt bei Schlüsseldiensten an und wollen bessere Schlösser. Und haben am Ende an ihrer Tür eine Sicherung, vor der so ein kleinerer Geheimdienst relativ ratlos stehen würde. Also man kann grandios über das Ziel hinausschießen bei so einer Sicherung. Andererseits gibt es dann auch wieder irgendwelche Leute, also zum Beispiel auch im Hochschulbereich, wo man dann auch manchmal sensible Forschung hat und irgendwelchen Schrott an der Tür hat und eine abgehängte Decke. Man muss da immer so ein bisschen die richtige Balance finden. Ja.
Also um dieses Beispiel noch praktisch zu untermalen und zu würzen, ich war da auf dem Zeitpunkt, wo meine Mutter zu schwach ist, die drei Schlüssel rumdrehen zu können.
Ja, okay, so drei
Schlösser. Nach oben und nach unten.
Ja, so drei Schlösser können für eine alte Frau auch. Okay. Ja. Meinst du, also ein besonders gut geeignetes Schloss oder? Also generell würde ich sagen, zu einem vernünftigen Schlüsseldienst gehen. Also jemand, der auch wirklich ein Ladengeschäft hat. Also zum Beispiel jetzt in Ulm, jetzt kann ich einfach sagen, jemand, mit dem ich gut zusammengearbeitet habe, immer wieder ist der Schlüsseldienst WAAG. Weil das ist immer so, also das wichtigste Kriterium, wenn man sich an einen Schlüsseldienst wendet, egal, ob es darum geht, man will ein neues Schloss oder ob es darum geht, ich habe mich ausgeschlossen, jemand muss mich wieder reinlassen, ist erstmal ein Ladengeschäft. Weil die Leute, die nur irgendwie mit Telefonnummer in den gelben Seiten stehen und dann mit ihrem Mobil ankommen, das ist teilweise dann, die kommen dann teilweise von sonst woher, weil da irgendwo im Bundesgebiet ein Disponent sitzt in einem Callcenter und Schlüsseldienstler, die grob im gleichen Bundesland sind, dahin schickt. Man zahlt dann halt nachher ihre Fahrtkosten und oft ist es dann auch so, dass man nachher ein Trümmerfeld hat. Und also generell auf alle Fälle immer jemand mit Ladengeschäft, am besten jemand, der auch schon länger im Geschäft ist, wo man halt einfach so diese ganzen Sachen, wie man einen vernünftigen Handwerker normalerweise erkennt. Und da dann eine Beratung. Eventuell kann man auch zur Kriminalpolizei gehen, die machen ja auch Einbruchschutzberatung. Und dann halt, ja, meistens reicht so ein vernünftiges Mittelfeld und man muss sich halt auch immer überlegen, was man selber so an Werten rumstehen hat. Also ich habe jetzt meinetwegen jetzt nicht so die teure Anlage, die teuren Gemälde an den Wänden hängen und wenn ich mal irgendwie ordentlich... wenn ich mal irgendwas Schönes für die Wohnung kriege, kaufe ich mir das nicht, sondern kriege das von meiner Mama eigentlich. Und von daher habe ich selber nicht so die Werte und dementsprechend würde ich mir halt auch Gedanken machen, wie ich meine Wohnung sichere. Und es ist außerdem so, gerade wenn es wirklich nur im Bereich Wohnung sichern geht gegen einen normalen Einbrecher, das klassische Sprichwort, wenn man in einer Gruppe läuft, die vor einem Bären wegrennt, muss man nicht schneller als der Bär rennen. Man muss nur schneller als der Langsamste in der Gruppe rennen. Das heißt, wenn ein Einbrecher irgendwie bei Wohnungen die Runde macht, dann wird er relativ schnell das irgendwie taxieren. Okay, das sieht einigermaßen ordentlich aus. Gehe ich doch irgendwo hin, wo ein totaler Schrott an der Tür ist. Beziehungsweise wo die Tür halt auch so billig ist, dass es da mit einem Schraubenzieher reingeht, mit einem großen und das Ding aufhebelt. Weil das machen Einbrecher normalerweise. Ja?
Wir sagen jetzt mal als Verein, weckt ihr irgendwie bei Institutionen oder bei der Polizei eventuell auch Zweifel, dass das alles nur hobbymäßig oder so?
Also in meiner Erfahrung ist es so, dass der einzige Polizeikontakt, den ich wirklich im Vereinsleben hatte, okay, ich hatte zweimal Polizeikontakt. Das eine war eben jemand von diesem Polizeitechnischen Prüfinstitut, der bei uns dann einen Vortrag gehalten hat, als Dankeschön dafür, dass wir ihm eben diese Muster zur Verfügung gestellt haben. Das andere war, dass ich schon vor 2 Jahren oder so angeschrieben wurde von Angehörigen von der Polizeieinheit, ob ich bei ihnen nicht eine Schulung machen könnte, damit die nicht immer die Ramme einsetzen müssen. Nachdem ich denen aber gesagt habe, dass ich in dem Bereich nicht umsonst schule, habe ich nichts mehr von denen gehört und das mache ich jetzt nicht nur einfach, ich mag tatsächlich ganz gerne ein bisschen Geld haben, aber worum es mir viel eher geht, ist, dass ich bei Behördenkontakten sehr vorsichtig bin, weil diese Behörden etwas machen, wofür man bei uns aus dem Verein fliegt. Nämlich, die machen ein Schloss auf von jemandem, der nicht sein Einverständnis dazu gegeben hat. Das ist für ein Vereinsmitglied bei uns ein klares Ausschlusskriterium. Man geht nur an eigene Schlösser oder an Schlösser, wo man sich vorher das Einverständnis geholt hat vom Besitzer. Das ist vor allem auch in der Hinsicht wichtig, also wenn eine Behörde öffnet mit solchen zerstörungsfreien Methoden, dann geht es ja nicht darum, dass da irgendwie Not am Mann ist. Weil wenn da ein Gewalttäter drin ist, dann wird das SEK die Ramme rausholen oder die Tür aufsprengen oder die Feuerwehr. Und wenn es nicht so eilig ist, dann kommt man halt mit einem Durchsuchungsbefehl. Und alles, wo halt zerstörungsfrei geöffnet wird, das ist halt auch ein Bereich, der durchaus anrüchig ist. Weil ich sehe ein, dass sowas teilweise bei Ermittlungen notwendig ist. Aber ich sehe halt auch, wie jetzt mit der ganzen Terrorpanik Grundrechte eingeschränkt werden. Ich sehe auch, wie immer wieder da so durchaus undurchsichtige Polizeiaktionen ablaufen. Und darum bin ich eben sehr vorsichtig im Bereich Behörden. Ach stimmt, und einen Fall hatte ich noch, wo ich in eine Polizeikontrolle gekommen bin. Das war sehr schön, weil ich mich, das war bei einer, damals war Sicherheitskonferenz in München und es war so, dass erstmal die mich kontrolliert, und ich wollte einfach nur in die U-Bahn-Station, aber musste ich auf den Marienplatz und auf dem Marienplatz, der war komplett umzäunt, weil da halt irgendwelche Friedensaktivisten demonstriert haben und Friedensaktivisten, man weiß nie, was die alles Schreckliches anstellen können. Darum stand da einiges an Polizei rum. Und ich musste da eben durch, also Taschen herzeigen und ich habe normalerweise Öffnungswerkzeug dabei, weil das gehört halt zu den Sachen, die ich mit mir rumschleppe. Also Öffnungswerkzeug, ein Leatherman, eventuell ein bisschen Gaffertape, was man halt so im Leben braucht. Das war dann so, dass der erste Beamte, dem ich das gezeigt habe und auch fröhlich erzählt habe, ja, ich bin hier im Verein, hab auch meinen Vereinsausweis rausgeholt, können Sie sich alles anschauen. Der wusste erstmal gar nicht, der hat seinen Zugführer geholt, der wusste auch nicht so richtig weiter. Der hat den Einsatzleiter vom Marienplatz, also der da schon so 50 oder 100 Polizisten unter sich hatte geholt. Mit dem habe ich dann ein sehr nettes Schwätzchen gehalten, so eine Viertelstunde, weil er meinte, ja, kennt er, sein Kollege hat das auch als Hobby. Dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und nach einer Viertelstunde musste er halt wieder an die Arbeit und ich bin in die U-Bahn. Übrigens, das ist dann nämlich auch noch ein Punkt, den man vielleicht erwähnen sollte, gerade im Hinblick auf Lockpicking. Diese ganzen Werkzeuge, die jetzt hier gezeigt werden, die sind alle, die darf jedermann besitzen, die sind an sich von der Rechtslage her frei verkäuflich. Bei vielem sagen die Verkäufer halt, wir verkaufen nur an Behörden, weil das eben, weil die damit auch ihre Connections quasi pflegen und weil die auch oftmals nicht wollen, dass sowas einfach so auf dem freien Markt erhältlich ist. Einerseits mit dem Hinblick, dass sie nicht wollen, dass jeder das kaufen kann und das missbrauchen kann. Andererseits, weil sie auch nicht unbedingt wollen, dass die Schlosshersteller die jeweiligen Werkzeuge kennen. Also die überlegen sich oft auch sehr gründlich, an wen sie verkaufen. Und das steht auch in den Nutzungsbedingungen drin, dass man zum Beispiel dann keine Geschäftsgeheimnisse weitergeben darf. Ja? Es gibt mittlerweile einen Haufen Online-Händler. Ich kann, wie gesagt, ich werde noch eine Linkliste anfertigen, die geht dann online auf den Seminarseiten. Mittlerweile, also es gibt ein paar, die verkaufen eben nur an Leute mit Gewerbeschein. Es gibt ein paar, die verkaufen an alle und sind dadurch meistens ein bisschen teurer. Aber da kommt man mittlerweile an vieles ran. Und im Verein haben wir auch ein also sowohl auf den Vereinsseiten als auch wenn wir Treffen machen, haben wir oft ein bisschen Werkzeug zum Verkauf da. Ja?
Noch was zu Autoschlössern. Mhm. Der ging vor ein paar Jahren mal durch die Medien, dass so Blackboxen aus Russland irgendwie auf Parkplätzen super Chancen haben, irgendwelche Autos aufzumachen. Das heißt, stellt er die Blackbox hin und schaltet die an und irgendwann macht da Klack und da Klack und da geht irgendwo auf dem Parkplatz Autos auf.
Okay, also die Frage war jetzt irgendeine Blackbox, die man hinstellt auf dem Parkplatz, die da irgendwas macht und nach gehen dann Autos in der Nähe auf. Für Autos speziell kann ich sowas jetzt nicht. Es gibt zum Beispiel für Garagentoröffner gibt es Codescanner, also einfach ein Gerät, das die Funkcodes nach und nach durchscannt. Und wenn man eben ein System hat, das nicht so ein Challenge-Response verwendet, dann kann man halt einfach beliebig irgendwelche Seriennummern in die Gegend blasen und irgendwann trifft dann halt mal eine. Das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es so funktioniert. Genaues weiß ich da allerdings nicht drüber. Dann würde ich jetzt an der Stelle die Fragesession schließen. Ich bedanke mich für den Besuch. Ich weise noch kurz auf Möglichkeiten zur praktischen Übung hin. Und zwar treffen die Lockpicker sich diesen Donnerstag zum ersten Mal wieder. Also ich mache das schon länger, habe das auch länger in Ulm gemacht. Irgendwann ist die Gruppe eingeschlafen. Wir haben uns damals an der Uni getroffen. Mittlerweile, der ein oder andere wird es wissen, gibt es einen neuen Hackerspace in der Innenstadt, den Freiraum. Das ist so in den Räumen von FreeFM, wer die kennt, beziehungsweise drüber, oder Jugendzentrum Büchsenstadel, da sind wir eben ganz oben. Und da ist jetzt diesen Donnerstag das erste Treffen, da werde ich eine kleine Schulung machen, eben für das Lockpicking. Wir haben einen Haufen Schlösser zur Verfügung, wir haben einen Haufen Übungswerkzeuge zur Verfügung, weil sich das einfach mal näher anschauen will. Adresse ist also ganz einfach zu merken, frrm.de, Freiraum. Diesen Donnerstag hängt auch ein bisschen schon was an der Uni aus. Ist das sowas von Raum Stuttgart? In Stuttgart, also wir haben vom Verein her, von den Sportsfreunden, in einigen Städten eben Sportgruppen. Die Stuttgarter haben eine relativ starke, stimmt, das wäre doch das Nächste. Ein paar Quellen. Wie gesagt, das kommt alles online. Das ist ganz oben LogSafes and Security. Das ist so das Standardwerk, sag ich mal. Da steht eigentlich wirklich fast alles drin, was man irgendwie zum Thema Schlösser und Öffnungstechniken wissen muss. Dann haben wir unsere Vereinsseite mit dem Handbuch der Schlossöffnung, ssdev.org oder logpicking.org. Wie gesagt, braucht sich keiner jetzt notieren. Es gibt das Blackback-Block von Barry Wells, von den Holländern. Deviant Olam hat in den USA einige schöne Sachen. Die Firma Wendaufsperrtechnik verkauft nur an Leute mit Gewerbeschein, aber da kann man sich viele Werkzeuge anschauen. Multipick Service verkauft an jeden. Matt Blaze ist ein amerikanischer IT-Forscher, der ein schönes Paper gepubliziert hat, wo es eben um diese diese Generalschlüssel zu kriegen. Der war der Erste, der so auf der öffentlichen Bühne auf das Problem aufmerksam gemacht hat. Das darunter ist das Paper von den Leuten, die die Schlüssel abfotografiert haben. Dann gibt es eben dieses CIA Field Expedient, Keycasting Manual, das, ja, keine Ahnung, wann das wirklich rausgekommen ist. Es hat irgendwann 89 hat das ein Paladin Press, das ist so ein recht lustiger amerikanischer Verlag, die so, vor ein paar Jahren haben sie aufgehört, Bombenbauanleitungen zu publizieren, weil sie da ein Problem hatten mit einem Prozess, aber die waren immer schon so ein bisschen CIA-nah und ein bisschen Söldner-nah und ein bisschen, also allgemein etwas anrüchiger Verlag, aber mit lustigen Büchern. Dann hätten wir noch zwei Werke zur Impressionstechnik. Das ist also eine Impressionstechnik, von was man eben bei Wendt, bei cifix.de kriegt. Das ist so ein normales Anleitungsheft, das ist ganz okay, da steht eigentlich das meiste drin. Vor einer Weile, vor ein paar Jahren, 2006, hat der Oliver Diederichsen, der ist bei uns aus dem Verein, ein sehr schönes Buch rausgebracht, das frei verkäuflich ist. Es ist halt nur leider im Selbstverlag mit einem Farblaser gemacht, also, und dementsprechend teuer sind die Dinger auch, aber es ist sowohl für Leute, die sich für die Technik interessieren, als auch für Leute, die sich für die forensische Auswertung interessieren, sehr interessant. Und das Schloss und Beschlag von Heinz Pixhaus, der heißt wirklich so, das ist so das Standardwerk, der wurde vor einer Weile zum Ehrenmitglied im Verein und das Buch gibt es jetzt vom Verein in der Neuauflage. Wie gesagt, das geht alles online. Plus noch ein paar mehr Sachen. Jo. Und genau, bevor wir es vergessen, Jürgen meinte, bei Parasco ist wieder ein Tisch reserviert. Für alle, die jetzt nach dem langen Vortrag Hunger haben.
Ja, vielen Dank für den Vortrag, war super spannend. Nächstes Chaos-Seminar ist für den 10. Juli geplant mit dem Thema Creative Coding. Wäre toll, wenn ein paar von euch wieder vorbeischauen, hat mich heute gefreut, dass so viele da waren. Ansonsten, wir haben bis dahin auch eine Radiosendung vom Ulmer CCC, das Staff Radio. Wir sind alle zwei Wochen sonntags auf Sendung von 13 bis 15 Uhr. Unsere Website ist www.staffradio.de. Falls ihr Lust habt, könnt ihr da mal reinschauen und würde ich sagen, gehen wir zu Parasco.